Willkommen zum Open Web Podcast, dem deutschen Podcast über offene Standards im Netz. Mit Sebastian Küppers, Matthias Pfefferle und Christian Schulz.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von dem Open Web Podcast. Mein Name ist Sebastian Küppers und mit mir sind natürlich wieder in dem virtuellen Aufnahmestudio Christian Scholz, auch bekannt als Mr. Topf, der unter mrtopf.de/blog publiziert, möchte ich sagen, weil es ist ja nicht nur Bloggen, er veröffentlicht ja auch einen sehr hörenswerten Podcast. Und Matthias Pfefferle. Ja, sicherlich. Und Matthias Pfefferle, bekannt unter notizblog.de.
Org.
Oh meine Güte, warum können wir uns da nicht irgendwie alle Top-Level-Domains registrieren? Ja, .org, Entschuldigung. Einen wunderschönen guten Abend, die Herren.
Ja, guten Abend.
Schön, dass wir wieder zusammengefunden haben. Ich muss sagen, wir halten es ja bisher konsequent durch. Jeden Donnerstag, 19 Uhr, versuchen wir uns so zusammenzufinden. Offiziell soll es um 19.30 Uhr starten und wie gut das klappt, sieht man heute. Wir haben jetzt 19.45 Uhr. Das Thema der heutigen Sendung sagen wir jetzt noch nicht, weil wir festgestellt haben, dass wir uns manchmal ein Thema setzen, dann mal ein gutes Stündchen reden und eventuell später das, was wir erzählt haben, gar nicht mehr zum Titel passt.
Gut, aber wir können vielleicht doch sagen, dass wir so grob auf Microformance uns eingestellt haben, wenn wir natürlich nachher bei Open Social auskommen. Gut. Oder bei Kuchenrezepten. Dann können wir nochmal gucken.
Dann können wir nochmal kurz die interne Qualitätssicherung drüber schauen lassen. Sicherlich. Also wir wollen heute über Microformance reden. Wir wollen eine Einführung geben. Wir wollen ein bisschen darüber sprechen, was eigentlich so der Status quo jetzt ist, weil das Thema gibt es ja jetzt schon so seit 3 Jahren, glaube ich, oder? Wie alt sind Microformance? 3 oder 4 Jahre?
Tja, ja. Da hat jetzt keiner die Recherche gemacht.
Also ich habe nämlich zum ersten Mal vor 2 Jahren drüber gebloggt und ich glaube, da war es schon 1 Jahr alt. Also es ist mindestens 3 Jahre alt. Und nach dieser Status-Quo-Betrachtung, also so nach dem Motto, hat sich eigentlich bisher das erfüllt, was wir noch so vor 2 Jahren angenommen haben, wollen wir das Ganze auch mal ein bisschen kritischer beleuchten. Ne? Also das haben wir wahrscheinlich vorher schon getan, aber jetzt noch mal intensiver. Man könnte auch mal provokativ die Frage stellen, brauchen wir eigentlich überhaupt noch Microformance? Das wollen wir da besprechen und dann am Ende halt noch mal ein bisschen über die Zukunft von Microformance philosophieren. Was könnte man sich noch vorstellen, was noch kommt? Was ist jetzt auch irgendwie so rückblickend realistischer geworden oder unrealistischer? Und so weiter und so fort. Ja gut, das kurz vorweg. Was wir auch mal kurz am Anfang und am Ende der Show sagen wollen, ist, wie wir von euch Feedback bekommen, denn wir sind natürlich in gewisser Art und Weise, ich weiß nicht, wie es euch geht, Feedback-Junkies. Ja? Morgens, wenn ich aufstehe, das Erste, was ich mache, ist, ich gucke in die openwebpodcast@googlemail.com E-Mail-Adresse.
Klar. Ja, ich auch.
Ja.
Dann lösche ich alles.
Dann löschen wir erstmal das ganze Feedback, also das Schlechte, und forwarden dann an Matthias nur das Gute weiter. Ja. Dann gucken wir natürlich jeden Tag auf unsere Webseite openweb-podcast.de, ein Mix-Netzwerk, wo wir ein Wiki haben, wo man Feedback einarbeiten könnte. Dort publizieren wir auch jeden Podcast und was ich immer nochmal gerne vielleicht betonen möchte, dort kann man auch kommentieren. Scheut euch nicht. Es sieht zwar nicht original so aus wie im Blog, es funktioniert aber genauso. Sprich, man kann da kommentieren, wenn man möchte. Und uns wäre es auch sehr lieb, wenn Christians größte Hoffnung sich eines Tages erfüllen würde.
In ein paar Jahren schaffen wir das.
Ja, dass jemand diese Skype-Mailbox mal benutzt. Es gibt jetzt, wenn man auf die Webseite geht, links einen dicken, großen, blauen Button. Schick uns eine Audiobotschaft. Das ist quasi wie auf eine Mailbox quatschen. Und wir wären sehr froh, wenn wir so auch mal ein bisschen unsere Zuhörer einbinden könnten. Und habe ich eine Feedback-Möglichkeit vergessen? Ich glaube nicht.
Man kann natürlich bei Twitter noch antworten. Open Web Podcast ist der Twitter-Account.
Richtig.
Oder Identica.
Über Identica kann man auch noch antworten.
Man kann natürlich auch auf iTunes gehen und uns dort so ein tollen Review schreiben. Das wäre natürlich auch toll.
Das langweilt noch die Leute nicht so, Mensch.
Ach so, okay. So mal zum Thema.
Gut, Genau, also wir würden uns einfach freuen, wenn wir ein bisschen was hören. Aber auch mal an der Stelle mal vielen Dank für das Feedback, was wir natürlich schon erhalten haben. Ich glaube, man kann durch die Bank sagen, dass wir das Feedback bekommen haben. Jungs, schön, was er macht, aber noch ein bisschen unstrukturiert. Dem wollen wir heute entgegentreten. Hm. Und uns drastisch verbessern.
Ja.
Die Jungs sind so motiviert, genau, die haut sprachlos von den Socken, vor lauter Motivation. Und was wir auch noch sagen wollen, wir wollen natürlich noch die Sendung für nächste Woche ankündigen. Nächste Woche machen wir wieder eine Sendung zu OpenID. Kleiner Scherz. Nächste Woche machen wir natürlich keine Sendung zu OpenID, weil da haben wir jetzt schon zwei zu gemacht. Wobei wir festgestellt haben, wir könnten eigentlich im Prinzip alle zwei Wochen eine Sendung über OpenID machen, weil wir irgendwie immer noch so viel zu erzählen hätten.
Es passiert auch so viel, muss man sagen. Ne? Also es ist ja nicht nur so, dass die Vergangenheit aufgearbeitet werden muss, passiert ja auch fast täglich irgendwas Neues da.
Das ist richtig. Momentan ist ja, wie sagt man, sehr viel Dynamik, ne? Im Markt. Wir wollen, und das ist auch so ein bisschen, ich sag mal, fast auch eine Art von Anschlussfolge zu heute, das nächste Mal über das Thema Distributed Social Networks sprechen. Das klingt immer so toll. Man könnte auch sagen, dezentrale, verteilte soziale Netzwerke. Und wir haben uns dazu einen Gast eingeladen, nämlich Dirk Olberts, seines Zeichens Begründer und Macher von oder Mitmacher von NoSrub. Müssen wir, glaube ich, jetzt nicht mit Teil drauf eingehen. Werden wir natürlich jetzt auch wieder einen neuen Beitrag im Wiki für anlegen, um halt die Sendung vorzubereiten. Da kann man schon mal ein paar Sachen eintragen, Fragen stellen und so weiter und so fort. Wir wollen uns jetzt hier nicht auch beim Intro verquatschen.
News. Unter nosrub.org findet man das übrigens.
Ja.
Wie Nasenreiben, ne? Ja. Und dort kann man sich schon mal informieren, falls man darüber etwas wissen will und dann Fragen stellen will.
Richtig. Ja, meine Herren, kommen wir zu den News. Was ist denn die letzte Woche passiert, was uns beschäftigt hat? Was sollten wir unsere Zuhörerschaft mitteilen?
Ja, ich denke, zum Ersten wäre da etwas, was eigentlich schon vorher passiert ist, nämlich Open Social ist ein Jahr alt geworden. Das hat man leider etwas verpennt, ich zumindest.
Happy Birthday to you. Happy Birthday.
Okay, so viel dazu. Also es gab ja diverse Blogposts darüber, gab auch eine kleine Party bei MySpace, da waren wir nicht eingeladen, glaube ich. Obwohl es war jeder eingeladen, aber es war ein bisschen weit. Und so wie man sieht, ist es eigentlich ein großer Erfolg bislang. Also Open Social, da machen wir natürlich auch nochmal eine Sendung zu, um kurz zu sagen, was es ist. Es ist im Prinzip sowas wie Facebook-Applikationen, nur eben für alle anderen sozialen Netzwerke auch. Das heißt, es ist auch Open Source und frei spezifiziert und so weiter. Und das kann also jeder implementieren. Und der Vorteil ist einfach, dass man diese Applikationen dann eben nicht nur auf einem Social Network, wie eben Facebook, dann einsetzen kann, sondern auf halt vielen. Das heißt, es vereinfacht die Entwicklung des Ganzen und vereinfacht auch einheitliche Standards zu finden, wie man an die Daten drankommt, an die man drankommen muss dazu, wie also Freunde und so weiter. Und der Reach wurde da mal ausgerechnet, also wie viele Leute im Prinzip durch Open Social im Moment erreicht werden können. Und das sind wohl 600 Millionen Personen, wenn man alle diese Social Networks mal zusammenzählt, auf denen das im Moment implementiert ist. China ist nun neuerdings auch dabei mit Xianai, wenn ich das richtig ausspreche, mit 30 Millionen Nutzern. Das ist ein Social Network dort. Dazu könnte uns wahrscheinlich Oliver viel erzählen. Und dann weitere Zahlen wären hier, dass 315 Millionen und mehr Applikationen installiert worden sind. 85 Millionen Canvas Page Views pro Tag auftauchen auf diesen Applikationen. Und dass es insgesamt über 7500 Applikationen gibt und 20 und mehr Social Networks, die das implementieren. Also es ist schon, sagen wir mal, für ein Jahr, würde ich sagen, ist es eigentlich nicht schlecht.
Zum Vergleich, ich glaube, ich habe jetzt irgendwie heute erst gelesen, für Facebook gibt es, glaube ich, 48.000 Applikationen im Moment.
Okay, ist aber schon ein bisschen länger dabei natürlich.
Naja klar, aber mal so zum Vergleich. Und weiß jemand, wie viele Leute bei Facebook eigentlich registriert sind? Jetzt mal gegenübergestellt zu diesen 600 Millionen, die man über Open Social erreichen kann?
Auswendig nicht.
Ich glaube, es war mal irgendwie letztes Jahr waren es 30 Millionen, glaube ich.
Ja, habe ich jetzt auch so
aber
geguckt. Das wäre wie das China-Ding hier.
Das wäre wie das China-Ding, aber das ist, glaube ich, massiv gewachsen nochmal im letzten Jahr. Ne? Na gut, aber ich glaube, man kann sagen, über Open Social kann man definitiv mehr Leute erreichen als...
Also, Der Vorteil ist ja auch, dass im Prinzip dadurch es geschafft wurde, dass man all die sozialen Netzwerke, die sonst ihr eigenes Ding immer machen, auch unter einen Hut bekommen hat. Also sei es MySpace, Google, Yahoo und so weiter. Die arbeiten jetzt zusammen da dran. Und ich denke, das ist fast eigentlich das Wichtigste dabei. Es geht jetzt, glaube ich, für mich gar nicht mal so sehr um die Zahlen, aber halt die Möglichkeiten, die dahinter stecken. Mhm. Aber wie gesagt, da machen wir nochmal eine extra Folge zu, was das genau ist, wie das läuft und ja, was man davon hat.
Ja, schön.
Eine News habe ich hier noch, die ein bisschen auch in die Richtung geht. Und zwar gibt es einen Open Social Sprint in Paris, und zwar einen Plone Open Social Sprint. Da ist das Ziel, in das Content Management System Plone, also dieses auch zu einem Open Social Container zu machen. Der findet im Google Headquarter in Paris statt, vom 26. bis 30. November ist das, glaube ich. Eine Website gibt es leider immer noch nicht. Die wird aber wahrscheinlich auf openplans.org, dann, wo all diese Plone Sprints immer organisiert werden, dann erscheinen. Das heißt, da kann man gucken, und ich werde sicherlich auch drüber bloggen, sobald es dann vorhanden ist. Ob ich da hinfahre, muss ich mal sehen. Wäre natürlich schön, aber wir haben natürlich diese Aufnahme in dieser Zeit. Aber vielleicht mal einen Tag hinfahren. Chris Chabot von oder Chabot, ich weiß nicht, ob das ein Franzose oder Amerikaner ist, von Google, der ist halt da, der auch bei Open Social aktiv ist, und von daher wird es sicher interessant sein, da mal vorbeizuschauen und vielleicht ein Interview mit ihm zu machen oder so.
Also als Nicht-Programmierer, was ist ein Sprint? Hat, glaube ich, nichts mit der Tour de France zu tun.
Stimmt. Ein Sprint ist, wo sich viele, ja mehr oder weniger viele, je nachdem wie wir kommen halt, Programmierer treffen und einfach zusammen programmieren. Ein bisschen wie Barcamp. Es steht vorher nicht unbedingt fest, worüber man sprintet sozusagen. In dem Fall halt schon, aber so die einzelnen Themen, die Detailthemen, die sind halt dann noch nicht bekannt. Das organisiert man halt auch vor Ort dann direkt. Und man setzt sich dann eben in Gruppen zusammen, so 3 bis 4 Leute oder so, und ist halt dann Tag und Nacht oder so meist damit beschäftigt, eben das zu programmieren, um nachher auch ein Ergebnis zu haben. Das ist eigentlich immer sehr schön, ist auch sozial dann mal ganz gut, wenn man sich mal trifft, natürlich als Entwicklergemeinschaft rund um ein Open-Source-Projekt. Und kann ich eigentlich nur empfehlen, wenn man Entwickler ist und es irgendwo Sprints gibt, sollte man auf jeden Fall mal hingehen, weil man lernt auf jeden Fall tolle Leute kennen.
Schön.
Genau. Ja, soll ich den nächsten auch noch machen?
Ich weiß nicht, wir hätten eingetragen.
Ja, ich habe alles irgendwie eingetragen.
Na dann.
Na dann, ja, nur kurz. iGoogle, das kennt ihr wahrscheinlich, ne? Die tolle Google Homepage, die man da so personalisieren kann, unterstützt jetzt auch OAuth. Da habe ich einen Link im Wiki eingetragen, da könnt ihr einfach nachschauen. Also da kann man jetzt in MySpace und AOL Applikationen sich jetzt per OAuth da einloggen. Das haben wir ja eine Folge gemacht. Also das geht auch in die richtige Richtung, denke ich mal. Und da ich den nächsten auch eingetragen habe, sage ich dann auch noch direkt. Und zwar haben wir jetzt bei Data Portability im Data Portability Project einen Community Manager namens Danny Hoseas. Ich hoffe, das spreche ich richtig aus. Kommt aus Australien und ist eben jetzt dabei, halt das ganze Projekt zu promoten und im Prinzip als Ansprechpartner auch zu dienen für Leute, die damit was zu tun haben wollen. Ja, dazu wollte ich ihm noch beglückwünschen, auch auf Deutsch.
Ja, alles Gute auch an meiner Stelle.
Das hört er bestimmt. Ja, Facebook Verified Apps.
Ja, ich dachte, das ist auch noch mal kurz ein Wörtchen wert. Und zwar hat auch vor ein paar Tagen Facebook mit dem Rollout von dem Verified Apps Programm begonnen. Da geht es eigentlich darum, dabei, dass von diesen 48.000 vorhin benannten Applikationen jetzt Leute diesem Programm beitreten können und dafür Geld bezahlen müssen. Und zwar bezahlen sie, glaube ich, 375 US-Dollar im Jahr und irgendwie, ich glaube, Studenten und Non-Profits irgendwie 175 US-Dollar im Jahr. Und mit diesem Geld erkauft man sich sozusagen auf der Facebook-Plattform, ich sag mal, neue Möglichkeiten, sich als Applikation darzustellen und dort auch wieder Marketing zu betreiben. Ist ja so gewesen, dass Facebook eigentlich da viele Möglichkeiten sehr stark eingeschränkt hat in diesem Jahr, und man kann sich das jetzt im Prinzip wieder zurückkaufen. Also man kann diesem Programm beitreten, und es gibt, glaube ich, 3 verschiedene Stufen, wo man halt seine App mehr oder weniger, weiß ich, wie soll man sagen, zertifizieren lassen kann. Es gibt irgendwie besonders tolle Apps und es gibt dann diese Verified Apps, und die sind halt einfacher zu finden und so weiter und so fort. Und ich denke, das ist im Rahmen unserer kleinen Sendung vielleicht ganz spannend zu erfahren, weil ich meine, man kann es natürlich letzten Endes auch schon mit Open Social vergleichen, und wir haben halt auf einmal ein Geschäftsmodell für Open Social, was was Facebook uns hier vorführt, nämlich dass man einfach die Entwickler, die Zugriff, Zugang zu dieser Plattform Facebook bekommen, dafür auch bezahlen. Das finde ich einfach eine ganz spannende Sache. Habe ich heute auch mal kurz drüber gebloggt, wer da weiter was drüber lesen will. Und als letzte News, hooray, hooray, wir haben, ich finde es ja ganz toll, vor wenigen Tagen die 200er Marke bei den Subscribern auf Feedburner überschritten.
Du meinst 200.000, oder?
Ja, 200.000, nee. Die 200er Marke, und ich muss sagen, finde ich persönlich sehr toll, immer diese Vorstellung, dass man einmal die Woche sich hinsetzt mit zwei anderen netten Leuten, quatscht und 200 Leute hören zu, ist besser, glaube ich, als jede Barcamp-Session, die ich jemals gegeben habe. Vielen Dank fürs Einschalten an der Stelle, und ihr habt es auch schon möglich gemacht, dass wir bei iTunes unter der Audio-Podcast-Technologie-Kategorie heute auf Platz 12 standen. Also schon fast Top 10. Finde ich toll, finde ich schön.
Ja, weiter so.
Einfach nur mal.
Und ja, alle genau. Schön über iTunes alles runterladen, in allen euren iTunes-Installationen, ne, uns abonnieren.
Genau, ruft eure Freunde an, ja, klopft an die Türen.
Genau, es lohnt sich. Wir haben auch davon sonst eigentlich nichts.
Genau. Ja, in dem Sinne, das war so ein bisschen die News-Abteilung. Steigen wir jetzt in das angekündigte Thema Microformance ein. Ich denke, das Thema an sich ist ja eigentlich schon, ich möchte fast sagen, ein alter Hut. Ja? Und ich will es nicht überziehen, aber ganz kurz, Microformance haben mich zum Bloggen gebracht. Ich habe mal, einer meiner allerersten Artikel ist über Microformance gewesen, und ich habe auch nur über Microformance geschrieben, weil ich nach einem Thema gesucht habe, worüber in Deutschland auch keiner schreibt, damit ich einen sinnvollen Blog zum Bloggen habe, weil ich sonst immer nicht wusste, worüber ich bloggen soll, bloggen ja alle anderen schon über alles. Und so bin ich ein bisschen dazu gekommen, habe dann eigentlich ein Jahr lang relativ viel darüber geschrieben, das Thema dann aber völlig aus den Augen verloren, ja, völlig ist übertrieben, aber komplett aus den Augen verloren, und Matthias hat sich ja wesentlich intensiver in der Zeit damit beschäftigt, und das soll auch so ein bisschen das Konzept jetzt gleich sein, dass ich mich auch so ein bisschen bei Matthias erkundigen möchte, Junge, wo stehen wir heute eigentlich? Und um jetzt nochmal für den völlig unbedarften Menschen kurz zu erklären, worum geht es eigentlich, was ist das Problem und was ist der Lösungsansatz von Microformance? Es geht um das Problem, dass wir im Web unzählig viele Webseiten haben, und diese Webseiten sind halt mit einer Markup-Language, nämlich der Hypertext-Markup-Language, ausgezeichnet worden.
Kurz HTML, würde ich noch sagen.
Was habe ich gesagt?
Ja, nix, hast schon Hypertext-Markup-Language, nur dass es auch HTML ist, weil das genau. Kennen wahrscheinlich doch eher unter diesem Namen.
Ja, das ist richtig. Mit HTML ausgezeichnet worden sind. Und es ist halt so, dass wenn ein Mensch auf diese Webseite schaut, er sie lesen kann und versteht, was der Inhalt dieser Webseite ist. Es ist aber so, dass dieses HTML so angelegt ist, dass eine Maschine, oder sagen wir mal in dem Zusammenhang besser, ein anderes Programm, nicht in der Lage ist zu verstehen, was dort genau für ein Inhalt drauf ist. Dieses HTML ist so angelegt, dass sie überwiegend nur dazu dient, den Text zu formatieren, wenn man das mal so sagen möchte. Das heißt, man macht mit HTML solche Sachen wie, das ist eine Überschrift, ja, das ist ein Absatz, das ist vielleicht noch ein Zitat, das machen wir mal dick, das machen wir mal kursiv, whatever. Aber es gibt in diesem HTML, ich sage mal nicht keine, aber kaum Informationen darüber, worum es sich in diesem Dokument handelt. Das ist natürlich sehr schade eigentlich, dass wir so viele Informationen ins Web pusten und publizieren, wie diese aber nicht irgendwie geschickt weiterverarbeiten können oder auch zum Beispiel besser durchsuchen können, indem wir noch Metainformationen dort hinterlegt haben, was in diesem Text eigentlich genau drin ist. Und ich sag mal, da gibt es einen Ansatz, über den wir heute nicht ausführlich sprechen wollen, weil das, glaube ich, die Sendung völlig sprengen würde. Und zwar ist das ein Ansatz, und was man auch klassisch unter dem Begriff Semantic Web versteht, nämlich dieser ganze, ich sag mal, RDF-getriebene Ansatz, was auch etwas ist, was letzten Endes auch von Tim Berners-Lee erfunden wurde, also genau der gleiche Mensch, der auch das Web an sich eigentlich erfunden hat. Und dort ist der Ansatz zu sagen, okay, wir haben einmal diese Ebene, dass wir Webseiten haben, die Menschen verstehen, und wir bauen einfach noch eine zweite Ebene parallel dazu, die in einem Format geschrieben ist, dass auch Maschinen sie verstehen. Das heißt, die wollen diese zwei verschiedenen Ebenen haben. Und die Leute, die jetzt aus dieser Microformance-Ecke kommen, sagen sich, Mensch, das ist doch viel zu viel Arbeit, das macht doch keine Sau. Was auch stimmt, weil das mit dem RDF hat sich bisher noch nie so wirklich durchgesetzt, weil es halt im Prinzip ein doppelter Mehraufwand ist. Und die Microformance-Leute haben gesagt, hey, Moment, wir haben auch da eventuell eine ganz geschickte Lösung, wie wir das viel cleverer integrieren können, indem wir uns nämlich diesen CSS-Attributen bedienen. Und zwar haben sie es auch...
Ja? Ja, das sind natürlich nicht direkt CSS-Attribute, die werden so benutzt, aber es sind natürlich schon einfach Klassen, HTML-Klassen, die... sagen wir mal, eine Bedeutung haben, wenn man sie in CSS benutzt, aber eben beim Microformance auch noch eine andere Bedeutung haben, beziehungsweise eher eine semantische Bedeutung haben. Also den Style, den legt man ja über HTML drüber und man bedient sich eben dann dieser Klassen und IDs, die aber auch was ganz anderes bedeuten könnten und es ja bei Microformance auch tun.
Ja, ich weiß gar nicht. Das wollte ich doch genau sagen. Was habe ich falsch gesagt?
Also ja, die Class... Die Class-Geschichte ist nicht ausschließlich für CSS gedacht.
Genau. Ach so, okay, verstehe. Gut, man hat sie jetzt aber dafür benutzt. Das heißt, um das jetzt nochmal wirklich für den absoluten Laien zu erzählen, man hat sich irgendwann auch gedacht, dass mit der Gestaltung von diesen Seiten lösen wir ein bisschen anders. Und da wurden nämlich diese Cascading Style Sheets eingeführt. Und da hat man zum Beispiel, wenn es eine Überschrift gegeben ist, diesen Überschriftstag vom HTML noch dieses Class-Ding dazugegeben, um zu sagen, das ist jetzt die Klasse Überschrift groß. Ja? Und dann wurde in diesem CSS definiert, Überschrift groß bedeutet Schriftgröße 18, den Schrifttyp fett gedruckt. Das heißt, man hat im CSS diese Formatierung einfach geregelt. Und da das die Webentwickler oder auch die generell Content-Autoren das sowieso machen müssen, weil sie ja diesen Text formatieren, könnte man sich auch überlegen, man einigt sich einfach auf Standards dafür, wie das benannt werden muss, in Abhängigkeit davon, was das für ein Inhalt ist. Sodass dann alle Webdesigner, Webentwickler und Autoren dieser Welt immer die gleichen Class-Attribute dann verwenden, dann wäre man in der Lage, nachzuvollziehen, was das ist. Bestes Beispiel, was immer wieder gegeben wird, Kontakte. Ja, also wenn auf irgendeiner Website Kontaktinformationen drauf sind, dann könnte man jetzt den Kontakt irgendwie formatieren, wie so Name fett und was weiß ich, Straße kursiv oder was auch immer und macht das halt irgendwie, wurschtelt das so vor sich hin, wie man es gerne möchte. Man könnte jetzt aber auch einfach sagen, wir benutzen jetzt immer das gleiche Class-Attribut für den gleichen Inhalt, sprich für Vorname, für Nachname, für Straße, für Hausnummer und so weiter. Und wir benennen das immer gleich, weil dann wären andere Programme in der Lage, diesen Code auch zu lesen und zu erkennen, ach Moment, hier kommt ja ein Kontakt. Habe ich das bisher richtig dargestellt, die Herren?
Ja.
Ja. Und das ist eigentlich schon die ganze Magic. Das heißt, es gibt verschiedene Mikroformate und ein Mikroformat ist im Prinzip ein Datentyp. Da gibt es zum Beispiel Kontakte, Termine, Rezensionen, Links zu Freunden zum Beispiel oder Links auf eigene Inhalte und so weiter und so fort. Und die Philosophie dahinter ist auch nochmal gewesen, das ist auch nochmal ganz wichtig, denke ich, dass man gesagt hat, wir erfinden das Rad nicht neu, sprich wir überlegen uns jetzt nicht komplett neue Begriffe, die dann halt standardisiert als Class-Attribut verwendet werden, sondern wir versuchen uns schon auf bestehende Standards zu beziehen. Das heißt zum Beispiel, bei den Kontakten, dort gibt es ein Mikroformat, das heißt H-Card und das bezieht sich auf V-Card. Und V-Card ist ein Standard, den wir bei Outlook benutzen, in unserem Handy-Adressbuch benutzen, an ganz vielen verschiedenen Stellen. Und so versucht man halt immer, sich möglichst auch schon etwas Bestehendes zu beziehen. Ja. Wollte ich noch was anfügen zur Einführung? Was müsste man dem ungeübten, nicht wissenden Menschen noch über Microformance erzählen?
Also dem Entwickler würde man es als Design-Pattern vorschlagen. Also es ist praktisch ein Vorschlag, wie man HTML zu schreiben hat oder wie man bestimmte HTML-Geschichten auszeichnen muss, damit sie eben einen Mehrwert bekommen. Es ist nichts neu erfunden, also wie der Sebastian erzählt hat, das sind alles Standard-HTML-Geschichten. Also es sind die normalen Tags wie Div oder Span oder Überschriften. Das sind die normalen Attribute wie Class oder Rel oder Title, die verwendet werden. Man definiert jetzt nur eben genau, wie sie verwendet werden. Dass halt im Class V-Card steht. Das heißt, das, was jetzt alles folgend kommt, ist eben eine Adresse oder ein Kontakt.
Ja, genau. Aber Meine Mutter muss ja davon jetzt an sich nichts wissen, denke ich mal, ne? Dass da Microform jetzt in Betrieb sind.
Du bist zu früh mit Fragen, Mensch.
Nee, das ist doch eigentlich genau die richtige Frage. Das ist jetzt eigentlich, das ist schon, darüber könnte man jetzt viel philosophieren, ob das so ist oder nicht, aber ich würde mal sagen, eigentlich sollte es nicht so sein, dass deine Mutter irgendwas darüber wissen muss. Man kann ja vielleicht schon mal grob skizzieren, was für Anwendungsgebiete sich daraus ergeben, auf die wir gleich nochmal im Detail eingehen. Das heißt natürlich, wenn Inhalte mehr Semantik besitzen, mehr darüber aussagen, was sie sind und maschinenlesbar sind, kann man zum Beispiel ganz banal Suche verbessern. Ne? Suche ist das, was wir alle brauchen. Und wenn die Suchmaschinen besser wissen, was auf diesen Webseiten drauf ist, können wir als Anwender auch eventuell bessere Suchanfragen stellen. Das heißt, deine Mutter würde eventuell insofern davon profitieren, als dass sie, ohne zu wissen, was es ist, einfach nur merkt, dass die Suchanfragen irgendwie bei Google besser werden oder auch Google zum Beispiel sehr viel spezifische Suchanfragen zulassen würde. Inwieweit dieses Suchmaschinen-Szenario eingetreten ist, können wir da nochmal weiter diskutieren. Ein anderer cooler Punkt, zu dem es, glaube ich, bisher auch noch nie wirklich gekommen ist, aber können wir auch gleich mal drauf kommen, ist zum Beispiel strukturierte Copy and Paste von strukturierten Daten. Das heißt, deine Mutter markiert einfach eine Adresse auf einer Webseite, die sie sich in ein Outlook-Adressbuch kopieren will. Und dadurch, dass bei diesem Kopiervorgang klar ist, was für Daten da kopiert werden, werden die in Outlook perfekt eingefügt, weil Outlook weiß, was Vorname, Nachname, Adresse und so weiter ist. Das wäre auch nochmal so ein Convenience-Ding eventuell. Eine andere Geschichte, wie das der Anwender merken könnte, da können wir auch darüber sprechen, ob das eingetroffen ist, ist eine Browser-Integration. Also Browser, unser Tool, um durchs Web zu surfen, die könnte natürlich auch irgendwie ein paar intelligentere Features anbieten, dass wenn sie strukturierte Daten aus solchen Webseiten finden, diese schon mal uns irgendwie extrahieren und zur Verfügung stellen. Wieder bestes Beispiel, deine Mutter kommt auf eine Webseite und will eigentlich nur wissen, wo sie anrufen muss und die Webseite erkennt sofort, dass ganz unten auf der Webseite, wo man sich normalerweise hinscrollen müsste, irgendwo Kontaktdaten versteckt sind in Form mit einer H-Card ausgezeichnet und dann poppt sofort irgendwo was auf im Browser oder es gibt eine Sidebar oder so, wo sofort die Kontaktdaten drin stehen. Das heißt, ich denke, für den Anwender wird es vor allen Dingen einfacher zu benutzen, ohne zu wissen, warum das so ist.
Also das Netz wird intelligenter sozusagen, oder?
Ja. Und was ein sehr schönes Szenario ist, da bin ich auch mal gespannt, wie weit wir da gekommen sind, was ja damals auch so das große Ding von Ray Ozzie gewesen ist, als er angefangen hat, darüber zu sprechen. Er hat damals gesagt, oder davon gesprochen, von Wiring the Web, also das ganze Netz verdrahten, und seine Vision ist auch so gewesen, dass Informationen sich merken, woher sie kommen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel die Kontaktdaten von Matthias seinem Blog kopiere und irgendwo einfüge, dass die Applikation, wo ich es einfüge, weiß, woher die Daten gekommen sind und dass in dem Moment, wo Matthias diese Daten ändert, diese Daten sich automatisch auch in der Applikation ändern, wo ich die Daten weiterverwertet habe. Auch eine sehr coole, extreme Geschichte, die auch nochmal in Richtung dieses Intelligenzding geht.
Dazu sollten wir, glaube ich, auch nochmal irgendwann einen Podcast oder sowas machen. Weil ich glaube, das ist ja nach wie vor interessant, das Thema, wie kann man seine Daten nachverfolgen und so weiter. Auch wegen Kontrolle absolut. Halt und so.
Ja. Das zur Einführung. Haben wir irgendwelche Fragen eigentlich in diesem Newsstream-Ding? Da sind ja heute tatsächlich mal Zuhörer drin.
Da gibt es bislang keine Fragen, aber Carsten hat noch nachgeschaut, wie viel User Facebook hat, und zwar 110 Millionen waren das.
Ah ja.
Der Stand war wann? Okay, muss relativ aktuell sein, denke ich mal.
Ja, ich glaube auch, wenn das im Sommer 2007 nur 30 Millionen gewesen sind, ist ja eine ordentliche Steigerung.
Genau.
Ja, gut.
Wir
kommen zum Punkt Status Quo. Wo stehen wir denn? Richtig. Matthias.
Bist du noch wach? Also, es ist ja immer schwierig, an irgendeine Zahl zu kommen, wie weit verbreitet die einzelnen Formate sind. Aber es gibt eben eine sehr schöne Anwendung. Also Yahoo bietet eben die Möglichkeit, strukturiert zu suchen über einen Dienst, der sich SearchMonkey nennt. Da können wir später auch nochmal ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Aber der bietet eben die Möglichkeit, die ganzen Microformats, die so im Netz rumfleuchen, eben zu zählen. Und bei den H-Cards sind es 1,5 Milliarden, die verteilt auf verschiedenen Seiten sind, was eine enorme Zahl ist.
sagen. Also als ich habe es gelesen auf deinem Blog, habe mich auch wirklich überrascht, dass es so viele sind. Das ist wirklich gigantisch.
Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Und zum Vergleich, also mit jetzt anderen Semantic-Web-Standards, die kommen, die sind gerade mal bei 500.000. Also es ist mehr als das Dreifache. Und die anderen Standards sind großteils zusammengefasst. Das heißt, die H-Card ist wirklich, die Verbreitung ist Wahnsinn mittlerweile. Mhm. Also da ließen sich einige interessante Anwendungen jetzt mal langsam rausblasen.
Aber die Frage wäre ja noch, wie komplett auch diese Edgecards natürlich sind. Ich meine, wenn ich bei Twitter schaue, da steht jetzt nicht so wahnsinnig viel drin, als dass es mir viel nützen würde.
Das stimmt natürlich. Also in der Zahl ist alles zusammengefasst, egal wie umfangreich. Das ist klar. Also es kann auch sein, dass dann nur der Name drin steht. Aber es ist trotzdem mal eine schön hohe Zahl. Zum Vergleich, klar. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich auf alle schon gleich detailliert eingehen sollte, aber das Kalenderformat gibt es 55 Millionen, das Format für Freundesnetze, also wen kenne ich wie, ist knapp 300 Millionen. Genau, also es gibt schon eine ganze Menge Microformats im Netz. Das heißt, sie bieten ein schönes, also das Henne-Ei-Problem ist praktisch gelöst.
Ich würde sagen, genug das
Anwendungsfälle.
Das war ja eigentlich so das Ding vor 2 Jahren. Also man hatte irgendwie diese Idee, ne, man hat das irgendwie spezifiziert, wie das funktionieren müsste. Und dann sind ja damals eigentlich relativ große auch Internet-Companies auf den Zug aufgesprungen. Ich habe immer noch so im Kopf, dass Yahoo eigentlich auch der größte, Publisher von Microformats damals gewesen ist, weil er das so massiv auf seine Plattform eingeführt hat. Ist das immer noch so? Weiß man das?
Also sie sind der größte in diesem Age-Listing zum Beispiel. Bei den Standard-Microformats weiß ich es nicht wirklich. Also ich weiß, dass Google relativ groß ist, weil es mittlerweile eben in die Google Maps mit reingekommen ist. Bei Yahoo weiß ich es nicht.
Gibt es ja noch Anwendungen dafür jetzt? Ich meine, es ist ja schön, dass sie da sind, aber wird es auch genutzt?
Das ist eben der nächste Punkt. Der Sebastian hat ja vorhin angesprochen, dass die Suche ein relativ gutes Anwendungsbeispiel dafür wäre, weil also ein Wahlspruch der Microformats ist for humans first and machines second, oder wie ist er genau?
Ja, das ist er, glaube ich.
Genau. Also, dass man praktisch eine Schnittstelle für zwei Typen hat, einmal uns und einmal eben irgendeinen Automatismus. Deswegen bieten sich natürlich alle Automatismen an, die eben genau den gleichen Teil versuchen zu interpretieren wie der Mensch auch. Und es ist nun mal die Suchmaschine. Die Suchmaschine grast links ab und sieht praktisch genau den gleichen Teil, den jede Person auch sieht, also die HTML-Seite. Und deswegen ist die Suchmaschine ein schönes Anwendungsbeispiel und Yahoo geht jetzt eben in die Richtung mit dem Search Monkey, dass sie diese strukturierten Daten, also nicht nur Microformats, sondern noch wesentlich mehr, also nur erwähnt ist auch noch RDFA und eRDF, da können wir nachher vielleicht auch kurz was dazu sagen, nimmt diese strukturierten HTML-Inhalte, um die Suchergebnisse zu verschönern. Zum Beispiel bei der H-Card ist ein Attribut Foto. Das heißt, ich zeichne mein Bild aus, dass das mein Foto ist. Und der Search Monkey kann dann praktisch das Suchergebnis durch mein Foto erweitern. Das ist ein Beispiel. Und die zweite Geschichte ist, dass ich eben auch gezielt nach diesen Microformats in dem Search Monkey suchen kann. Das ist relativ kryptisch. Also ich kann nachher den Link eben in die Shownotes reinstellen. Aber da kann ich zum Beispiel die Suche eingrenzen auf nur Kontaktdaten. Das heißt, ich kann jetzt nach Sebastian Küppers suchen und mich interessiert jetzt kein Fluss, der Sebastian Küppers heißt, sondern mich interessiert
nur Personen.
Genau. Wer kennt sie nicht? Also ich kann meine Suche eingrenzen und kann zum Beispiel nur Personen suchen oder ich suche nur irgendwelche Events oder ich suche nur irgendwelche Tests von irgendwelchen Produkten und habe so die Möglichkeit, relativ strukturiert zu suchen. Das ist jetzt erst noch sehr simpel eingebunden, aber ich denke, dass es in einer der nächsten Versionen auch etwas schöner in die normale Suche integriert wird.
Was ist mit Google?
Google hat da bisher noch gar nichts verlauten lassen.
Das Einzige, was sie beachten, ist Real No Follow.
Genau.
Und ich meine, sie haben natürlich die Social Graph API, die zumindest die RHEL-Sachen schon beachtet. Aber genau, ich meine, das ist ein separates Ding natürlich und nicht in die Suche direkt integrieren.
Ja, dann gab es ja nochmal diese Technorati Microformance-Suche. Ich weiß nicht, gibt's die immer noch?
Die gibt's immer noch, aber die ist aus dieser Beta-Test-Umgebung leider nie rausgekommen.
Okay.
Ist ja, ein bisschen schwierig.
Was würdest du jetzt so sagen, ich sag mal, als enger Beobachter dessen, was da vor sich geht? Woran hapert's noch? Oder hapert es überhaupt noch irgendwo ran? Oder ist jetzt schon Yahoo Search Monkey das Ding, was wir uns immer vorgestellt haben?
Also für mich persönlich ist der Search Monkey ein wahnsinniger Schritt eben in die Richtung, weil, oder zeigt zumindest die Richtung auf, in die es gehen kann, weil irgendwelche Adressbücher, wie zum Beispiel telefonbuch.de oder sowas, werden in nächster Zeit überflüssig werden, weil mir das meine Suche schon bieten kann. Der Index von Google und von Yahoo ist viel größer, als das irgendwie eine Telekom oder sowas hinbekommen könnte. Und ich habe eben die Möglichkeit, über dieses semantische HTML eben genau zu erkennen, das ist jetzt Matthias Pfefferles Telefonnummer und die kann ich auch eben jetzt über meine Suche verfügbar machen. Mhm. Das ist auf alle Fälle ein richtiger Schritt und ich denke auch, dass Google demnächst den Schritt gehen wird, weil man sieht ja eben über diese Social Graph API, die wir sicherlich nachher auch nochmal kurz erwähnen, dass Google eben in dem Index diese Daten auch speichert.
Lass uns doch ruhig an der Stelle kurz drauf eingehen. Was ist denn diese Social Graph API?
Also die Social Graph API verwendet das Microformat, was eben die Freundschaften zwischen Personen kennzeichnet. Also ich gebe praktisch bei einer Verlinkung eben noch an, wie gut ich die Personen kenne oder wie schlecht ich sie kenne oder ob ich sie überhaupt kenne. Und diese Social Graph API geht eben praktisch diese Links ab und erstellt mir praktisch einen Graphen meines Freundesnetzwerks. Also es wird praktisch ein Netz aufgezogen von allen Leuten, mit denen ich befreundet bin, aber URL-basiert. Das heißt, eigentlich bin nicht ich mit denen befreundet, sondern mein Blog ist zum Beispiel über die Blog-Roll befreundet mit Mr. Topf oder Pixelsebi. Und so kann ich mir praktisch mein Netz aufzeigen.
Genau, das kann man vielleicht auch noch mal kurz erklären. Also ich denke, ganz viele Leute benutzen zum Beispiel schon Microformats, ohne dass sie es wissen. Genau. Und das ist zum Beispiel ganz häufig bei WordPress einfach mal der Fall. Ist ja auch mal die Frage, wie kommen denn diese Mikroformate überhaupt in die Webseiten rein? Das ist natürlich einmal die Schiene, der Webentwickler, der diese Webseite macht, macht das sofort. Oder es gibt halt irgendwelche Autorensysteme, die Mikroformate unterstützen. Und bei WordPress ist es halt so, dass wenn man dort Links anlegt für seine Blogroll, wenn er mal ein bisschen weiter runter gescrollt hat, findet dann diese Option, dass man diesen Blogroll-Link halt, wie Matthias gerade erklärt hat, definieren kann. Also ist es ein Freund, ist es ein Arbeitskollege, wohnt er auch in meiner Stadt und so weiter und so fort. Und in dem Moment, wo man das macht, legt man im Prinzip ein Mikroformat an. Oder, ich glaube, Twitter nutzt doch auch XFN und HCAR,
genau,
oder?
Ja, genau.
Das heißt, die komplette Twitter-Follower- und Following-Liste ist eigentlich auch ein riesiges Microformats-Gebilde. Und ich meine, also die Tatsache, dass es überhaupt diese Social Graph API geben kann, ist halt die Tatsache, dass es unwahrscheinlich viele Systeme schon gibt, die Leute nutzen, ohne dass sie jetzt groß wissen, dass es Microformats sind und diesen ihren Social Graph darüber mehr oder weniger halt abbilden.
Da haben wir im Übrigen noch bei einem der Webmontag, wo jemand XFN vorgestellt hat, eben das Microformat eben für den Social Graph, da haben wir noch eine sehr interessante Diskussion drüber, weil das Problem ist ja, sagen wir mal, ein Grundpfeiler von Microformats ist ja, dass man, sagen wir mal, die Sachen, die auf der Webseite steht, da stehen hat und die eben noch entsprechend auszeichnet, dass es eben auch Maschinen lesen können. Das Problem ist aber zum Beispiel bei Twitter, da weiß ich natürlich als Kunde von Twitter oder Benutzer von Twitter jetzt nicht unbedingt, dass sie das machen. Außer ich habe irgendwie ein Plugin installiert oder gucke mir den Source Code an oder was auch immer. Und das heißt dann, ich bin mir dann auch nicht bewusst, dass automatisch, wenn ich den jemanden dazufüge, dass so eine Social Graph API dann das alles abgrasen kann und irgendwie all meinen kompletten Social Graph eben erkennen kann, was ich vielleicht gar nicht will. Das heißt, da fehlt dann auch ein Stück Kontrolle da, ob ich denn wirklich auf meiner Seite diese Auszeichnung haben will oder nicht. Es wird halt generell gemacht. Aber das war halt so der große Diskussionspunkt da, vielleicht auch von jemandem, der vielleicht ein bisschen viel diskutieren wollte. Aber ich denke, der Punkt ist schon richtig. Also man sollte auch dem Benutzer immer die Möglichkeit geben, also auch jetzt wieder von meinem Data Portability Group Involvement her, immer die Kontrolle über seine Daten geben, was damit passiert.
Also prinzipiell finde ich die Twitter-Sache jetzt nicht so schwierig, weil das sind Daten, die auch öffentlich erreichbar sind. Also man muss ja immer sehen, dass die Microformats sind, also es gibt praktisch dafür keinen Zugangsschutz. Also Microformats sind dafür gedacht, eben Daten, die sowieso für Personen sichtbar sind, auch für Maschinen lesbar zu machen. Und da meine Twitter-Kontakte ja sowieso auch auf der Seite zu sehen sind, das heißt, die Personen können auch auf die Seite gehen und sich das Ganze anschauen, sehe ich die Problematik da jetzt nicht ganz so hoch.
Ja, aber es ist immer eine andere Qualität natürlich von Informationen. Klar kann ich da hingehen und mir das gucken und selbst raussuchen, aber wenn ich das halt per Mausklick machen kann und der so auch ja nicht nur Twitter durchsucht, sondern alles, was ich selbst auch eher nur schwierig machen kann, das ist vielleicht auch so ein anderes Problem der ganzen XFN-Sache da, dann ist es halt schon eine andere Qualität, die ich da habe an Daten, als wenn das halt nicht der Fall wäre. Man sollte vielleicht auch noch ergänzen, dass er nicht nur XFN durchsucht, das Microformat, sondern natürlich auch noch eben hier dieses RDF-Format oder eine Abart davon. Also es basiert nicht nur auf Microformats, aber wird wahrscheinlich der größte Teil sein, der da verlinkt ist, denke ich mal.
Ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Aber ich glaube, das könnten wir auch nochmal im anderen Kontext besprechen, weil das ist ja eigentlich nicht nur ein Microformance-Problem. Ich denke, das ist schon
aber sagen wir mal so, es ist insofern ein Microformance-Problem, als dass ich nicht unbedingt die Seite ja sperren kann für irgendwie den Spider. Weil da müssen ja andere Leute auch drauf. Und wenn ich natürlich eine extra Datei hätte, wovon man ja weg wollte bei Microformance eben, dann kann ich natürlich für diese Datei dann extra Zugriffsrechte für irgendwelche Maschinen machen, via OAuth oder was auch immer.
Aber das ist eben nicht der Fokus von Microformance. Da müssen wir halt weggehen. Also Microformance sind eben nicht dafür gedacht, Berechtigungen für Informationen sind da eben nicht drin. Also es geht wirklich um die Daten, die generell öffentlich zugänglich sind, die eben noch maschinenlesbar zu machen.
Okay, aber was Christian, glaube ich, ja vorgeschlagen hat, ist einfach zu sagen, das dann auf Anbieterseite zu implementieren. Also Twitter könnte ja auch halt unterschiedliche Webseiten rausspülen, je nachdem, was du für eine Zustimmung erteilt hast. Halt mit oder ohne Mikroformate.
Ja, okay.
Zum aber Beispiel sowas.
Ja. Aber ich würde... Also Twitter hält halt die Barriere ziemlich niedrig, weil alles, was ich als Person selbst machen muss, macht es halt unnötig schwer. Also Microformats sind trotz, dass sie so simpel sind, trotzdem ein Thema, das noch nicht in der breiten Masse angekommen ist. Und deswegen ist es natürlich auch schön, dass Twitter die Barriere einfach niedrig hält und sagt, es ist halt mein Kontakt, also ich habe ihn halt hinzugefügt und Personen, die auf meine Twitter-Seite gehen, sehen das auch. Von daher, wieso das nicht auch als Kontakt auszeichnen und irgendeinem Automatismus das zur Verfügung stellen?
Klar, wie gesagt, man muss halt sehen, für mich ist halt nur wichtig, dass ich wirklich als User das auch erkennen kann, was da passiert mit meinen Daten. Das wäre halt ein Punkt, den ich gerne auch in Zukunft mehr sehen würde, dass ich das einstellen kann wirklich. Was ich halt auch sehe, ist, dass man natürlich nicht hingeht und extra Seiten macht für bestimmte Benutzergruppen, die dann halt zwar eine HTML-Seite sind, aber sonst nicht sichtbar sind, sondern nur für Maschinen, aber mit Microformance ausgezeichnet sind. Das macht ja wenig Sinn, denke ich mal.
Nee, man muss da eben schon unterscheiden. Also es gibt eben unterschiedliche Anwendungsgebiete. Wenn ich natürlich was wirklich Sicheres haben will und entscheiden möchte, wem ich meine Daten gebe oder wenn das jetzt heikle Daten sind, und ich eben nicht jedem sagen will, wer meine Freunde sind, dann muss ich natürlich höherwertige APIs nehmen und muss da irgendwelche einen Zugriffsschutz davor setzen. Also wir reden hier bei Microformats generell nur um Daten, die eigentlich öffentlich zugänglich sind. Für alles andere sind Microformats definitiv der falsche Ansatz.
Gut, lass uns mal, das sind da schon, ihr schaltet schon wieder ein paar Themen an, zu denen wir gleich noch kommen werden. Mhm. Wir wollen ja versuchen, in einer Struktur zu bleiben.
Ja, das passt schon mal.
Lass uns mal kurz abschließend sagen, zu dieser Social Graph API. Für Entwickler ist es eigentlich eine ganz spannende Geschichte, weil ich sag mal, das Parsen von Mikroformaten und dieses Nachverfolgen ist ja eigentlich, denke ich mal, ein ziemlicher Krampf, wenn man das selbst implementieren will. Und Google bietet eigentlich jetzt eine schicke Geschichte, um diese Daten einfacher abzufragen, oder?
Das stimmt auf jeden Fall. Also ich habe das mal versucht, in Python so einen Spider zu bauen. Vor allem, weil man auch ja rausfinden muss, im Prinzip, welche Seiten nachher zu einem User gehören. Du musst ja immer so eine Cloud um den User herum bilden, was denn seine Seiten sind und dann gucken, ob einer wieder da drauf verlinkt und so weiter. Also das ist nicht ganz so einfach, auf jeden Fall zeitintensiv. Wenn du das halt machen willst, wenn jemand sich neu registriert auf irgendeiner Seite, dann muss er erstmal sagen, komm mal in einer Stunde wieder, dann habe ich das alles hier rausgefunden. Das klappt natürlich nicht unbedingt, deswegen hilft es da schon.
Ah ja, okay, absolut.
Aber der Matthias hat das ja live mal auch benutzt, die Social Graph API, was ich noch nicht gemacht habe.
Ja, also es ist auch wirklich ein Kinderspiel. Wer sich es angucken will, Communipedia.
Ich würde sagen, also da kann ich auch mal sagen, also ich war phänomenal überrascht bei Communipedia, dass das so gut funktioniert hat. Also wie man sich da registriert, kann man halt Angaben machen zu welche Accounts man irgendwo besitzt. Und ich denke mal, ich weiß nicht, welchen Account ich da zufällig bei Communipedia als erstes eingegeben habe, aber Communipedia hat wirklich alles von mir gefunden. Also ich war wirklich überrascht. Ich muss da irgendwas angegeben haben, von wo aus offensichtlich dann dieses Beidersuche gut startet oder so. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Aber hat überragend gut geklappt. Also ich glaube, ich konnte keinen Account hinzufügen. Ich war Tatsache eher teilweise überrascht, dass ich diesen Account überhaupt habe.
Ja, siehst du
also genau. Das ist noch generell mal ein Aufruf, weil also es gibt wirklich wenige APIs, die ähnlich einfach anzusprechen sind und es gibt wahnsinnig viele Seiten, die eben auf dem aufbauen, dass ich meine Profilseiten angebe, wie zum Beispiel FriendFeed. Bei FriendFeed geht es nur darum, dass ich alle meine Profil-URLs angebe und meine RSS-Feeds davon genommen werden. Wieso bietet so eine Seite mir nicht einfach die Möglichkeit, eine Startseite anzugeben und alles andere suchen sie automatisch raus. Natürlich ja, muss ich immer noch meine Zustimmung geben, aber das ist der ideale Anwendungsfall.
Das ist ja generell der Fall, dass eigentlich schon viel da ist, was aber irgendwie nicht benutzt wird. Und
genau.
Ich meine, selbst OAuth ist ja der Fall. Ich meine, wir sind schon wieder auf einer Seite, wo ich noch immer noch irgendwie mal Username, Passwort eingeben muss.
Ja.
Und irgendwie ja, okay, könnte man aber das ja alles ändern.
Bei OAuth hast du zumindest eine gewisse Hürde. Also OAuth ist natürlich ein gewisser Implementierungsaufwand, aber die Social Graph API ist, also es ist wirklich ein Klacks. Das hat man innerhalb von ein, zwei Stunden.
Andererseits, wie seht ihr das, dass ihr euch dann wieder auf so einen Drittanbieter im Prinzip verlasst?
Das Problem? Ist auch wieder das Ding.
Mhm. Ja, eben.
Das ist die Geschichte, aber es ist halt wirklich anders in der gleichen Zeit nicht möglich.
Mal abgesehen davon, um nochmal kurz diesen Part vielleicht abzuschließen, es gibt natürlich auch schon viele andere Bibliotheken oder Libraries, die angelegt wurden für verschiedene Sprachen, um zum Beispiel einfach nur H-Cards aus Webseiten rauszuparsen, oder? Mhm. Also es gibt schon verschiedene Bausteine, man muss sich jetzt nicht nur auf diese API verlassen von Google, sondern es gibt schon viele verschiedene Bausteinchen. Ich weiß nicht, vielleicht können wir ja nochmal ein paar Links da zusammenstellen im Wiki, womit man anfangen kann zu arbeiten, wenn man das mal ausprobieren will.
Ich hatte dazu auch mal dieses PyData Portability, wenn man das in Python machen will, ins Leben gerufen, wo man halt verschiedenste Microformats raussuchen kann und wo ich auch noch Leute suche, die da noch ein paar mehr implementieren. Das wäre nicht schlecht.
Gut, lass uns mal zum nächsten Punkt kommen, Thema Browser-Integration. Ein Ansatz ist ja gerade auch am Anfang gewesen, wir müssen diese Mikroformate erstmal sichtbar machen, also die wenigen, die es schon gibt, damit auch irgendwie ein bisschen mehr Awareness dafür geschaffen wird und die Leute überhaupt merken, dass irgendwo Mikroformat ist. Und da gab es eigentlich damals diverse Erweiterungen einfach für den Browser. Also es gab irgendwie über GreaseMonkey gab es mal eine Zeit lang eine Lösung, womit man sich H-Cards anzeigen lassen konnte. Dann gab es auch dieses Operator-Plugin, glaube ich, für Firefox. Wie ist denn das weitergegangen? Gibt es noch diese Plugins oder gibt es mittlerweile auch zum Beispiel eine native Unterstützung von einem Webbrowser, der irgendwas mit diesen Microformats in dem Browser anfängt?
Also prinzipiell hat es eben angefangen mit den einzelnen Plugins für die verschiedensten Systeme, eben wie zum Beispiel GreaseMonkey, wie also generell Plugins für den Firefox. Oder die immer wieder verwendeten Bookmarklets, also dass man einfach irgendwie oben in der Bookmarkleiste einen Link anklickt. Aber mittlerweile sind, ich glaube ab der Version 3 sind die Microformats, ist die Microformats API fester Bestandteil von Firefox. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, wenn ich selbst Plugins schreibe, direkt Microformats zu verarbeiten, die in der Seite sind. Da gibt es unter anderem sehr schöne Anwendungsbeispiele für dieses Ubiquiti-Plugin für den Firefox, wie ich eben über Ubiquiti Microformats verarbeite. Oder es gibt eben immer noch diesen Operator, der einfach die Microformats, die sich in einer Seite befinden, sichtbar macht.
Okay, wenn ich das richtig verstehe, heißt es, Firefox bietet mir selbst keine Funktionalität, dass ich was damit als Anwender machen kann, aber Firefox findet im Prinzip diese Mikroformate und bietet wiederum diese extrahierten Mikroformate Developern an innerhalb der Plattform Firefox, um mit ihren Applikationen die einfach weiterzuverwenden, sodass diese Applikationen das nicht selbst finden müssen.
Also so ganz nicht. Sie suchen nicht automatisch danach, aber du hast die Möglichkeit, eben über den Firefox automatisch danach zu suchen. Also wenn du die API nicht anbindest, wird auch nicht gesucht. Also es ist der Punkt, du musst auch gezielt nach den Microformats suchen. Das heißt, wenn du jetzt nur die H-Card anbindest, wird auch nur nach der H-Card gesucht.
Finde ich eigentlich ehrlich gesagt doof, weil das führt ja dazu, dass Leute sich wieder definitiv erstmal ein Plugin installieren müssen, damit sie irgendwas von diesen Mikroformaten mitbekommen.
Also das war ein reines Zeitproblem. Also es wurden sehr viele Oberflächen dafür gebaut, also prototypisch, um eben diese Microformats auch direkt sichtbar zu machen. Also entweder direkt im Quelltext oder dass sich der Mauszeiger irgendwie ändert. Mhm. Aber ist leider nicht in die 3er-Version mit reingekommen. Ich weiß jetzt nicht, wie der aktuelle Stand ist, ob sie da gerade weiterarbeiten. Ich weiß von einigen Plugins, die so Konzeptstudien auch direkt von Firefox sind, die das immer mehr implementieren, die wahrscheinlich dann in spätere Firefox-Versionen auch fest integriert werden. Mhm. Aber oberflächentechnisch ist bisher nichts drin, das stimmt, ja.
Gut, aber man hat das nicht aufgegeben, weil man es doof findet, man hat es einfach nicht geschafft und ist an dem Thema im Prinzip noch dran.
Genau, also sonst hätten sie die Microformats API, denke ich, auch nicht reingemacht.
Ja, stimmt, das würde keinen Sinn machen. Weil was ich immer, also als Anwender jetzt persönlich immer super gut fand, war dieses Plugin, wo es unten rechts immer dann grün dieses Microformats-Logo leuchtete, sobald man auf einer Webseite gewesen ist, wo es drauf gewesen ist. Sodass halt einmal als Anwender klar gewesen ist, hier gibt es irgendwelche weiteren Funktionalitäten, die ich irgendwie abrufen könnte. Dass es wenigstens schon mal irgendwie sichtbar wird für den Menschen, ne?
Genau, das ist dieser Operator. Also mit dem, also früher hieß es, glaube ich, Tails oder sowas.
Aber Tails war das, ja.
Genau, das war das Icon rechts unten, oder?
Also genau, Operator. Ich glaube, Tails war dieses Grease Monkey-Ding vor allen Dingen, glaube ich, ne?
Nee, das war, glaube ich, auch was Eigenes. Aber egal.
Also Operator hat auf jeden Fall ein Icon unten, was dann leuchtet, so ein Plus ist das dann.
Oder man kann es eben als eigene Browserbar sich einstellen. Aber das ist eben eine Geschichte, das ist eben auch schon wieder für Geeks, weil ich denke, das ist ein Part, den meine Mutter erstmal so nicht interessiert.
Stimmt, da müssen wir Christians Mutter jetzt erklären, was das für ein Icon ist und was das bedeutet und so weiter und so fort. Genau. Und nochmal ganz kurz, so das Üblichste wäre zum Beispiel hier so V-Card, also Kontaktdaten irgendwie runterladen, einen Termin irgendwie weiterverarbeiten, zum einen den Kalender hinzufügen, so welche Geschichten, ne? Was gibt's da noch? Genau. Gab's noch irgendwas außer den beiden?
Jetzt du könntest schon automatisch einen Feed abonnieren, also über dieses H-Atom.
Stimmt.
Oder eben dieser Ansatz, dass du hergehst und sagst, du möchtest Copy and Paste machen, so solche Geschichten.
Weißt du jetzt von irgendwelchen anderen Browsern, die das irgendwie auch auf dem Schirm haben? Was mit Microsoft?
Ja, da wird viel gemunkelt. Ich weiß nur von diesem einen Format, diese Web-Slices, wo es eben darum geht, Teile der Webseite abonnierbar zu machen. Das heißt, ich habe, also ein schönes Anwendungsbeispiel ist zum Beispiel eBay oder Xing hat es implementiert. Bei Xing ist es oben dieser Teil, wo drin steht, ob ich neue Messages habe. Und den Teil kann ich eben abonnieren und dann sagt mein Browser mir immer Bescheid, wenn sich was geändert hat. Das heißt, wenn statt der 0 jetzt eine 1 dasteht, weil ich eine Message habe, sagt mir der Browser, hier, da hat sich was geändert. Und diese Web Slices bauen auf diesem H-Atom Microformat auf. Das heißt, die haben nur ganz minimale Unterschiede. Aber das ist bisher das Einzige, was ich weiß von Microsoft. Aber es geistern eben eine ganze Menge Ankündigungen rum, dass Microsoft wohl Microformats implementieren will. Jetzt weiß ich halt nicht, ob damit eben die Web Slices gemeint sind oder eine generelle Implementierung.
Es wird doch vom Namen schon passen.
Was?
Ja, Microsoft und Mikroformat.
Achso.
Stimmt, das habe ich noch nie so gesehen.
Vielleicht ein Branding-Problem, wer weiß es.
Ja, stimmt, das könnte gut sein. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich hier gegen mein Mikro gehauen. Gut, das heißt, zusammenfassend kann man sagen, es gibt Plugins. Wir werden diese Plugins, die man sich jetzt schon installieren kann, auch mal im Wiki natürlich aufhören und verlinken. Und wenn man, wenn man da auf dem Laufenden bleiben will und zu faul ist, irgendwelche englischen Blogs zu lesen, kann man da mit gutem Gewissen dem Blog von Matthias folgen. Der bloggt nämlich alles, was passiert zu dem Thema auf Deutsch nochmal.
Alles wird
da nochmal... schön aufbereitet, ist eine perfekte Informationsquelle, wenn man da auf dem Laufenden bleiben will. Ich habe gerade beschlossen, das ein bisschen abzukürzen, weil wir schon wieder irgendwie fast eine Stunde hier vor uns hinreden. Lass uns mal kurz auf das Thema, weil es auch vorhin gefragt worden ist in Newstream, darauf eingehen, in welchem Zusammenhang spielen spielen Microformats sich auch irgendwie eine Rolle im Zusammenhang mit OpenID und wenn ja, in welchem?
Also mit OpenID, also es ist mittlerweile so fast State of the Art geworden, den OpenID Endpoint mit Microformats auszuzeichnen. Also meine letztendliche OpenID, also pfefferle.myopenid.com oder myvdoop, die benutzen beide für die Seite Microformats, um sie semantisch lesbar zu machen. Also ein schönes Anwendungsbeispiel war bei GetSatisfaction kann man sich mit seiner H-Card anmelden. Das heißt, man gibt eine URL an und die ziehen halt die Informationen aus der URL raus und füllen diese ganzen Profilinformationen schon automatisch aus. Das heißt, das erleichtert mir die Anmeldung und ich brauche nicht mal eine echte OpenID-Implementierung. Ein zweiter Part war, das mit OpenID zu verbinden. Also nicht direkt die Microformats, sondern OpenID bietet ja selbst ein Profilabgleich ab, oder nicht Profilabgleich, aber eben die Möglichkeit, Profilinformationen schon zu hinterlegen über zum Beispiel SREC oder Attribute Exchange, das wir ja schon in den OpenID-Podcasts erwähnt haben. Die aber beide dummerweise eigene Bezeichnungen für ihre, für die Attribute genommen haben. Also das lehnt sich halt nicht an der V-Card an. Also ich weiß jetzt nicht, was genau die Unterschiede sind. Also das heißt, in dem einen heißt Day of Birth, in den anderen heißt Birthday und bei Microformats heißt es, glaube ich, B-Day. Und da gab es eben viele Diskussionen, warum man nicht hergegangen ist und einfach die Bezeichnung von der V-Card genommen hat für die ganzen Geschichten, um eben das Ganze nochmal einheitlicher zu machen. Also praktisch einfach die SREC-Informationen gleich zu benennen wie V-Card, H-Card und so weiter.
Ja, klingt irgendwie sinnvoll.
Ja.
Das heißt also, ein Anwendungsgebiet ist zum Beispiel auch, dass wenn man irgendwo irgendwelche Daten angeben muss, die man sowieso schon irgendwie zum Beispiel auf dem eigenen Blog in Form einer ausführlichen H-Card zur Verfügung hat, dass man einfach die URL angibt und dann der Dienst es auch einfach parst und verwertet. Und wo man in dem Zusammenhang auch nochmal kurz auf einem gehen könnte, da bin ich mir auch mal selbst nicht so ganz sicher, weil ich mich da nicht so super mit auskenne, ist eigentlich das auch bei XADRS so vorgesehen, dass ich auch in XR, ja, ich kann es ja aussprechen, XRDS, auf Microformance-Quellen zeigen kann, kann ich sagen, hier, das ist die Seite, wo meine beste Age-Card ist und hier, das ist die Seite, wo du hingehen sollst, wenn du XFN gucken willst.
Das geht generell, weil du musst ja an sich bei XRDS gibst du ja im Prinzip nur den Typ an. Das ist ja eine URL und für all die Microformance, nicht für alle, aber für viele, gibt es so eine URL, so eine Typen-URL, die man dann angeben kann und die andere URL, die dann benötigt wird, ist ja dann eigentlich nur die Seite, wo dein HTML Text dann ist, wo dann eben deine Edge-Card oder was auch immer drauf ist. Ja. Problem ist natürlich, wenn du 10 Edge-Cards drauf hast, dann ist die Frage, was ist deiner?
Also das finde ich zum Beispiel halt auch gerade mit diesem Beispiel, auch was Matthias gerade im Zusammenhang mit OpenID und so meine Identity-URL gesagt hat, einen guten Anwendungsfall, weil zum Beispiel ich habe keinen Bock auf pixelsevi.com eine ausführliche Age-Card, also auf der Startseite abzubilden oder auch irgendwie mein ganzes soziales Netzwerk auf meiner Startseite abzubilden, sondern ich würde das irgendwie zum Beispiel bei About verwursteln wollen. Und dann könnte ich ja über XRDS dahin verweisen.
Es gibt noch eine andere Variante, und zwar über dieses XFN zu gehen, also dieses diesen Social Graphen praktisch. Da gibt es einen Punkt, wo ich mich selbst auszeichnen kann. Rel, also Rel ist das Attribut wie Class. Und da schreibe ich einfach mir rein. Da kann ich eben auf Seiten verlinken, die mir gehören. Und bei dieser ganzen Age-Card-Geschichte geht es darum, repräsentative Age-Cards zu eben. Also das Problem bei den Age-Cards ist generell, um noch ein bisschen ausführlicher zu werden, welche Age-Card gehört mir? Nehmen wir jetzt an, auf meinem Blog, ich schreibe verschiedene Blogposts und schreibe zum Beispiel jetzt, dass ich mit Christian und Sebastian einen Podcast mache und tue beide Namen als Agecard ausreicht. Jetzt weiß der Parser jetzt natürlich nicht, welche Agecard auf der Seite ist jetzt TS Pfefferle, wenn ich sie irgendwo anders verwenden will. Und dann gibt es eben diesen Ansatz der repräsentativen Agecard, dass ich irgendwo auf der Seite mit RelMe auf eine Seite verlinke, auf der eine Agecard ist, die mir gehört. Das kann ich einmal über einen normalen Link machen oder ich mache es im Header über das Link-Tag. Also wie wenn ich irgendwie einen Stylesheet oder sonst irgendwas verlinke. Einfach mit RelMe und dann in dem href die URL zu meiner Agecard mache.
Das geht ja schon ein bisschen im Prinzip in Discovery rein und auch mit der Representative Age Card, da hat ja auch hier Martin Atkins war es, glaube ich, ein kleines Problem, weil das Problem ist ja dann, man muss im Prinzip auf sich selbst wieder linken in dieser Age Card, damit man weiß, das ist die Age Card, die mir gehört, also man linkt auf die Seite wieder zurück und das stört ihn ein bisschen, weil die Idee hinter Microformance ist ja eben, dass man eben die Seite nimmt, wie sie ist und das nur irgendwie auszeichnet. Und Link auf die eigene Seite wieder macht dann eigentlich wenig Sinn, weil warum sollte man auf die eigene Seite linken, wenn man da schon ist?
Also es gibt noch einen zweiten Ansatz der repräsentativen Agecard und zwar gibt es in diesem VCard-Format ein UID, eine eindeutige ID, die gesetzt werden kann und die ID ist, also die unterliegt keinen Konventionen, also ich kann auch eine URL reinschreiben. Und der zweite Ansatz der repräsentativen Agecard ist einfach, dass ich eben in dieses UID nochmal meine URL eintrage, unter der ich gerade bin. Das heißt, ich verlinke mich nicht wirklich, ich gebe einfach nur als Identifier praktisch meine URL nochmal an, die kann ich auch gerne auf Hidden setzen oder sonst irgendwas. Und weiß dann, es geht hier um die URL, also es geht hier um eine Agecard von mir.
Okay, verstehe. Um mal weiterzumachen, kommen wir noch zum anderen Anwendungsfall. Das können wir jetzt mal ganz kurz teilen, weil wir da eigentlich im Detail wahrscheinlich auch bei der nächsten Sendung drüber reden werden. Und zwar sind ja eigentlich auch Microformats mit unter anderem ein Kern, damit dieses ganze Distributed Social Networking, so wie das auch NoSQL implementiert hat, überhaupt funktioniert. Kannst du dazu kurz was sagen, wie das angedacht ist?
Also ich weiß jetzt nicht genau, wie zum Beispiel NoSQL das implementiert hat, aber bei NoSQL in den neueren Versionen ist es eben so, dass also es ist dezentral, also ich habe zum Beispiel unter pfefferle.org meinen eigenen NoSQL-Server. Und man kann eben Freundschaften knüpfen zwischen verschiedenen NoSQL-Identitäten. Also ich kann jetzt zum Beispiel den Sebastian oder den Christian hinzufügen, die auf einem ganz anderen Server liegen. und ich bekomme sie mit Bild angezeigt und bekomme alles angezeigt, was sie eben auf der Seite schreiben. Und das Prinzip ist eben so, dass ich eben diese andere NoScrub-Seite angebe, oder es muss nicht mal NoScrub sein, es kann jede x-beliebige Seite sein, die ich einfach angebe, die sagt, diese Seite ist mein Freund praktisch oder diese Seite interessiert mich. Dann geht eben NoScrub her und guckt, welche Informationen bekomme ich von der Seite über die Person. Und das funktioniert eben über die Agecard. Das heißt, es wird geguckt, gibt es da ein Bild, gibt es da einen Namen über die Person und so weiter. Und im nächsten Schritt werden dann eben noch die ganzen RSS-Feeds genommen, um zu gucken, was auf der Seite passiert.
Genau, also im Prinzip geht es einfach darum, jeder hat irgendwo sein eigenes Profil, seine eigene Information über sein soziales Netzwerk und auch seine eigene Information darüber, welche Accounts er wo hat. Und das ist halt dann ein verteiltes Netz, wo jeder halt auf sich mehr oder weniger zeigt. Und Microformats werden da halt ganz konkret verwendet, um halt das alles maschinenlesbar zu machen und semantisch zu machen, damit das auch so als Netz funktioniert sozusagen. Das können wir dann wirklich nächstes Mal noch genauer erklären. Aber das ist auf jeden Fall halt auch ein Anwendungsfall, wo sie irgendwie zum Tragen kommen. NoSwap ist eine Implementierung auf Basis von PHP, MySQL, um so einen eigenen Social Network Baukasten eigentlich zu haben, wenn man sich das selbst irgendwo hosten will. Und ein anderes Projekt, was ja in der Richtung auch arbeitet, was auch im Prinzip Microformats in genau gleichen Art und Weise berücksichtigt, ist da das DISO Project, wo es darum geht, eine Implementation auf Basis von WordPress Plugins hinzubekommen.
Verschiedene. Also ja. Es ist nicht nur WordPress, sondern das sind, also
stimmt,
für Drupal wird einiges gebaut oder Movable Type oder so. Also es geht halt, man nimmt irgendeine Basis her und macht aufbauend auf der eben versucht, dezentrale Netze aufzubauen.
Genau. Ach, da kann ich mal kurz so eine Sache. Ich habe vor kurzem einen Artikel veröffentlicht, wie man einen WordPress-Blog im Prinzip NoScrub-tauglich macht, wo man auch nichts anderes macht, wie seinen Blog so ein bisschen mit Microformats aufzuarbeiten und das auch fast komplett bis auf die Agecard direkt in dem Interface von WordPress machen kann. Kann man sich da nochmal anschauen und durchlesen. Kommen wir zu den Kritikpunkten von Microformats. Jetzt wissen wir ungefähr, was es ist, wo wir ungefähr stehen. Was ist so einer der Hauptkritikpunkte, die einem so entgegenpfeffert, wenn man sich irgendwie entgegenpfeffert. wenn man sich irgendwie hinstellt und sagt, Microformats sind toll.
Ich weiß nicht, ob es den Hauptkritikpunkt geht. Also zumindest, als wäre das viel in bei Data Portability, sind das ist natürlich auch ein Thema alles. Und früher, als da in der technischen Gruppe noch mehr los war, also ein Kritikpunkt war immer die Parsbarkeit von HTML, weil damit steht es ja nicht zum Besten, weil es ja nicht unbedingt ein wohlformatierter Source Code immer ist, den man bekommt von Webseiten. Und es gab ja auch eine Studie letztens da, glaube ich, von Opera, dass eigentlich kaum eine Webseite da richtig validiert. Das heißt, da kann es natürlich Probleme geben. Also wenn man jetzt mit einem XML-Parser hingeht, der wird direkt sagen, weil HTML sollte eigentlich ja mal, zumindest XHTML sollte ja eigentlich XML-konform sein, aber das klappt natürlich meist nicht. Da hängt es dann von der Software ab, was man da findet. Also ich habe halt vor allem mit einem da gesprochen, der dauernd sich darüber aufgeregt hat. Also für Python gibt es eine Library namens Beautiful Soup, die weiß halt ganz genau, welche Tags wo vorkommen dürfen und die kehrt da auch zusammen, was fehlt und so weiter. Das heißt, die kann das parsen. Ich weiß, wie es bei PHP aussieht, da müsste Matthias eher sagen, was man da am besten benutzt.
Es gibt, glaube ich, für PHP auch was man mit reinkompilieren kann, solche Tidy-Mechanismen. Also es gibt natürlich auch externe Services vom W3C, dass man eben die Seite zuerst wohlformt, das heißt, man übergibt sie an irgendeinen Service, der gescheites HTML draus macht und danach parst man die Seite. Aber der Christian hat eben recht, also das ist kein schöner Weg, weil man eben immer vorher die Seite schön machen muss. Und das ist dermaßen unperformant, weil es halt alles seine Zeit dauert.
Ja, und da ist natürlich dann schon der Kritikpunkt, warum dann nicht doch eine eigene Datei für diese Informationen machen und die da hinlegen und dann ist auch gut. Und dann hat man eine XML-Datei oder was auch immer, die kann man mit jedem Tool parsen, was es da draußen gibt und man hat kein Problem und ist schneller.
Weiß man denn da, wie denn Google das selbst gelöst hat? Machen die das dann auch nach diesem Prinzip, dass es erstmal schön gemacht wird, um es dann parsen zu können?
Ich denke. Wie gesagt, es gibt zumindest für Python, und die benutzen ja viel Python bei Google, gibt es zumindest Beautiful Soup, die das irgendwie der das auch parsen kann, wenn es nicht so ganz stimmt. Und da gibt es noch verschiedene Schwierigkeitsgrade sozusagen, die man da einstellen kann, was er wie aufräumt dabei.
Es gibt natürlich auch verschiedene Weisen, das zu interpretieren. Also ich muss natürlich nicht über XML gehen. Ich kann das natürlich auch mit Regular Expressions oder sonstiges machen. Das war wesentlich aufwendiger. Aber es gibt natürlich auch andere Varianten, das zu machen.
Ja, also ich glaube, Beautiful Soup geht sogar einzeln da durch mit so einem einfachen Stream Parser oder wie auch immer. Aber da müssen wir jetzt nicht sehr ins Detail gehen. Also ich nehme an, Google wird sich da Gedanken drüber gemacht haben. Und die müssen ja eh die Webseiten parsen irgendwie, um ihren Index zu erstellen und zu wissen, was stimmt, die werden für SEO und so weiter. Ne? Also ich denke, die werden da schon ein paar Libraries parat haben, die das schaffen. Nur halt für Otto-Normal-Programmierer sozusagen mag es halt schon ein Schwierigkeitsgrad sein, das zu parsen.
Verstehe. Ein anderer Punkt, der einem gerade halt so aus dieser Semantic Web-Ecke immer entgegenschwingt, ist halt, dass sich damit nicht wirklich Relationen abbilden lassen. Wir hatten das vorhin schon so ein bisschen an dem Beispiel, was ist eigentlich jetzt meine Age-Card? Ein anderes Beispiel ist du findest irgendwie einen Termin auf einer Webseite und findest irgendwie drei verschiedene Age-Cards. Die eine Age-Card ist der Veranstalter, die zweite Age-Card ist die Location, wo der Event stattfindet, und die dritte Age-Card ist irgendwie der Autor von dem Blogartikel, der über diesen Event berichtet. Und wie findet man jetzt halt heraus, wer hier wer ist? Ne? Und dass man so welche komplexeren Modelle oder halt, wenn man es jetzt ganz wild treiben will, diese kompletten auch Ontologien, sprich, wie funktioniert eigentlich was, wie verhält sich was zu wem, was kann was haben, in welchen Mengen und so weiter. Sowas kann man halt einfach alles mit Microformance letzten Endes eigentlich gar nicht oder halt nur mehr schlecht als recht abbilden.
Matthias.
Deswegen gefällt mir der Vergleich auch zum Semantic Web nicht, weil es damit eigentlich relativ wenig zu tun hat. Also Microformats sind eben, sie werden ja oft eben als der Schritt in Richtung Semantic Web dargestellt, aber also die Anwendungsgebiete sind halt völlig unterschiedlich. Also Microformats sind eigentlich nicht mehr oder weniger wie HTML zu strukturieren. Also mir gefällt der Begriff eben strukturiert auch fast besser wie semantisch, weil es einfach nur eben sagt, das ist das, das ist das, das ist das, aber so wirklich, wie Sebastian gesagt hat, Relationen zu machen oder das Ganze eben ein bisschen zu skalieren, dass ich eben Sachen wiederverwende oder die Informationen eben an unterschiedlichen Stellen in der HTML-Seite stehen, ist mit Microformance einfach nicht machbar.
Gut, man muss auch immer die Balance natürlich finden. Beim Semantic Web ist natürlich auch die Frage, wie erfolgreich ist das überhaupt, weil es ja auch immer viel Arbeit, sagen wir, all diese Informationen irgendwie sinnvoll zu verknüpfen. Wer macht das dann überhaupt? Das ist dann natürlich die Frage. Ich kann natürlich 1000 Metadaten für all meine Freundesrelationen irgendwie eingeben, aber ob ich das wirklich mache, ob jeder das macht, dass es irgendwann sinnvoll ist, das ist halt die andere Frage. Eine andere Sache, die mir halt auch immer noch so Problem bereitet hat, war halt auch, dass im Prinzip ich nicht alle Sachen abbilden kann, die ich vielleicht abbilden will mit Microformance, zumindest nicht mit den Standard-Microformance, also H-Card oder so, weil das ist ja an sich nur eine Adresse, also eine V-Card und mehr halt nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel meine ganzen Social-Networking-Informationen, die es ja sonst noch so gibt, damit abbilden will, dann geht es ja eben nicht, dann müsste man irgendwie ein weiteres Format wieder nehmen und ich weiß nicht, ob es da irgendwas gibt, wie zum Beispiel, wenn man jetzt sich Open Social zum Beispiel anguckt, die haben ja an sich alles mehr oder weniger da in ihren Profildatenbeschreibungen spezifiziert, wie Interessen und keine Ahnung was alles, was man eben noch alles eintragen will. Da weiß ich, ob es da Microsoft gibt, was Ähnliches tut.
Du kannst natürlich eins vorschlagen, also das ist eine freie Community, also es geht nicht darum, dass einer bestimmt, was es gibt. Es gibt natürlich einen gewissen Release-Zyklus, also ich muss mich an gewisse Sachen halten, um ein neues Format eben zu entwickeln, zu erstellen, aber prinzipiell kann das jeder machen. Aber natürlich, es gibt Microformats sind auch, wie auf der Website immer beschrieben werden, sind pragmatische Lösungen für ein kleines Problem. Also es geht nicht, wie zum Beispiel beim Semantic-Web-Ansatz, darum, die ganze Welt zu erklären und zu vernetzen, sondern es geht darum, man hat einen Problemfall und man versucht, den zu lösen und möglichst auch nur den Problemfall. Sie sind halt wahnsinnig simpel.
Ja gut, ich meine, ich kann eins vorschlagen, aber das ist natürlich wieder Akt und anscheinend hat es noch keiner gemacht. Zumindest nicht in dem Sinne, dass es jetzt irgendwie sehr erfolgreich gewesen sein kann. Sonst wüsste man ja davon. Von daher ist dann immer die Frage, wie viel Arbeit man nachher reinstecken will und reinstecken kann auch natürlich. Also ist noch nicht direkt aus out of the box dann nutzbar. Eine andere Sache, die ich nochmal ansprechen wollte, war auch nochmal, wie gesagt, Discovery. Da stört mir so ein bisschen manchmal, dass so zumindest die Core-Microformance-Leute wie Tantec oder so alle ein bisschen ja fast religiös sind und alles, was dann nicht mit Microformance gemacht wird, direkt als ganz böse dargestellt wird und immer nur dann direkt zugemacht wird, wieso machst du nicht mit Microformance? Wie eben Discovery zum Beispiel, ob man jetzt alles da in irgendwelche Link-Tags reinschreibt oder was auch immer, was ja gerne da genannt wird und das halt nicht immer ganz so praktisch. Und eben der Kontrollverlust im Prinzip dadurch natürlich auch, der damit eingeht. Das wird zum Beispiel mit XADS einfacher, weil da kann ich das mit OAuth irgendwie sichern und je nachdem, wer kommt, zeige ich dem halt nur diese Services an oder halt alle Services oder wie auch immer.
Klar, aber also ich will jetzt auch nicht militant sein, aber die Geschichte ist einfach die, sobald du wieder andere Techniken verwendest, machst du den Nutzen von Microformance kaputt. Weil Microformance ja eben den Ansatz haben, nur HTML zu verwenden. Also das heißt praktisch die Ebene, die auch der User sieht, semantisch zu machen. Und das eben möglichst möglichst automatisiert, maschinenlesbar. Und wenn man das jetzt für eine Suchmaschine eben sich ausdenkt, die eben nur HTML durchgeht, die hat halt mit der XRDS Discovery Probleme. Und deswegen versuchen halt, denke ich auch, die Microformance-Leute solche Geschichten wie welche Edgecard gehört mir oder sowas halt auch zusätzlich mit Microformance zu lösen.
Ja, weil das Problem, was ich sehe bei der Discovery ist ja, wenn man zum Beispiel auch alles mit Rail gleich Me irgendwie verlinkt, wo ich hingucke, da muss ich ja erstmal auf jede Seite wieder drauf schauen, was ist denn da eigentlich verlinkt? Ist das eine Agecard oder ist das eine Freundesliste oder ist das was auch immer?
Da kommt ja dieses Performance-Problem.
Und da muss ich ja an sich wieder komplett durchspidern, um zu gucken, was denn eigentlich ist. Ich kann es nicht einfach filtern, weil eben dazu vielleicht Rail gleich Me einfach zu einfach ist.
Keine Frage, aber da muss man halt auch wieder unterscheiden, ab wann macht es eventuell Sinn, was anderes zu nehmen. Also Microformance sind eben, wie ich schon erwähnt habe, eine Lösung für ein kleines spezifisches Problem.
Ich sage ja auch nicht, dass man sie ganz weglassen soll. Ich sage halt nur, dass es für manche Anwendungsfälle halt einfacher wäre, wenn man einfach ein anderes Tool benutzt.
Das stimmt schon. Also ich verstehe dich auch, Christian. Also ich bin eben, also ich muss auch nicht für alles Microformance verwenden. Aber zum Beispiel in dem Fall, den du genannt hast, würde ich schon fast eher hergehen und sagen, ich nehme Discovery mit zum Beispiel der Portable Contacts API. Weil über die kann ich auch meine Profildaten abfragen und habe dann noch einen Zugriffsschutz. Also man muss halt auch immer unterscheiden, wann macht das Sinn und wann macht das Sinn. Und Microformats sind halt eine ganz simple Art der API ohne Zugriffsschutz, ohne weiteres. Von daher machen sie auch nur für wenig Sachen Sinn, würde ich jetzt auch mal sagen. Aber es stimmt natürlich.
Was eigentlich immer so das Totschlagargument ist, ist eigentlich kein Mehraufwand, Microformats zu benutzen. Ne? Genau. Man benutzt diese, wie wir ganz am Anfang beschrieben haben, diese Attribute für diese Class oder was auch immer, Dinger. Sowieso.
Ja, aber es kann auch da ein Problem sein. Das heißt zum Beispiel bei Plone, als ich es da implementieren wollte, zum Beispiel Agecard, ich wollte Age-Event implementieren für den Kalender, für die Kalenderansicht da oder für ein Event-Objekt. Da hat man halt das Problem, da habe ich ein vorgegebenes Style-Sheet und da habe ich vorgegebene Klassen und dummerweise hat irgendwer schon die VCard-Klasse eben für irgendwie diese Box benutzt, die diesen Event anzeigt. Und da ist dann ein Problem, dass da eben sich das so mischt, eben diese semantische Ebene von den Klassen mit der Stylesheet-Ebene. Und da man halt auch keine Namespaces oder sowas dann hat bei Microformats, hat man da ein Problem an der Stelle. Und da muss halt, und da kann ich es halt nicht einfach ändern, weil das Format ist halt vorgegeben, die Struktur der Seite und da sind viele Skins, die darauf basieren, die alle auf diese Klasse, also die alle CSS ändern auf dieser Klasse basierend von auch den ganzen Vorgängerversionen. Und da kann ich einfach hingehen und halt diese Klasse wegmachen. Oder umbenennen oder was auch immer.
Ein anderes Argument, was einem auch immer um die Ohren fliegt, ist, Wozu soll ich das mit Microformance machen? Wir haben doch jetzt so viele schöne APIs, über die wir auch immer sprechen. Wozu eigentlich noch Microformance benutzen? Der Entwickler ist vielleicht auch viel besser damit bedient, dass er, wenn eine API da ist, die einem die Daten auch gibt, einfach diese API zu benutzen, anstatt Microformance zu parsen.
Naja, die Anwendungsfälle, die wir halt genannt haben, ermöglichen das halt nicht wirklich. Also eine Suchmaschine macht vorher nicht irgendeine OAuth-Authentifizierung, um an mein Profil zu kommen. Die parst meine Webseite und mehr auch nicht. Oder eben halt auch die ganzen Browser-Geschichten. Wenn ich eben einen Event, den ich auf einer Webseite sehe, direkt über den Browser exportieren möchte, dann will ich auch nicht extra noch über den Browser irgendeine Authentifizierung machen müssen, sondern ich möchte einfach nur einen Knopf drücken. Und deswegen muss man halt eben massiv unterscheiden, was ist jetzt der Anwendungsfall? Ist der Anwendungsfall Suchmaschine oder Browser, würde ich eben sagen, haben die Microformats einen enormen Mehrwert. Wenn man aber jetzt eben hergeht und sagt, ich möchte Authentifizierung, ich möchte eine effektive Discovery machen, ich möchte entscheiden können, wem ich meine Daten gebe, dann sind Microformats definitiv falsch. Dann gibt's wesentlich bessere APIs und mit Zugriffsschutz und drum und dran, die wesentlich mehr Sinn machen.
Ja, ich denke ja, auch, man kann, glaube ich, generell sagen, wenn die Daten eher auf einer Seite stehen und es irgendwie Microformat dafür gibt, dann macht Sinn, die auszuzeichnen. Man sollte, wie gesagt, ich finde es trotzdem, man sollte den Benutzer vielleicht doch die Chance geben, das auszuschalten, wenn er das nicht will.
Ja, gut, aber das finde ich eine sehr schöne Argumentation gerade von Matthias, also zu sagen, die Anwendungsfälle, über die wir auch gerade ausgiebig gesprochen haben, für die ist es eigentlich nicht machbar, nicht adäquat, sich auf solche APIs irgendwie zurückzurufen. Aber für viele andere Anwendungsfälle, über die wir auch ausgiebig im Rahmen dieses Podcasts sprechen, macht es vielleicht dann doch eher Sinn, auf APIs zurückzugreifen. Und was man ja auch nochmal sagen muss, was vielleicht auch nicht jedem von Anfang an bewusst ist, Microformance kann man ja eigentlich nur im Zusammenhang mit Daten verwenden, die sowieso öffentlich sind. Das heißt, über alles, was wir sprechen, so hier auch mit OAuth und so weiter und so fort, das heißt, wie bekomme ich Zugriff auf Daten, die nicht öffentlich sind, da spielt das eigentlich gar keine Rolle.
Eben. Und man muss ja auch sagen, also Microformance sind ja jetzt auch nicht das Ding schlechthin. Also es geht eben damit, also es hat mit Microformats angefangen, eben eine ganze Bewegung. Also es gibt mittlerweile wesentlich anspruchsvollere und bessere Formate, die sich etabliert haben oder die jetzt im Kommen sind, wie zum Beispiel dieses RDFA, was jetzt auch vor kurzem als W3C Proposal oder was weiß ich, gekennzeichnet wurde, also der W3C schlägt es jetzt vor, das auch zu verwenden, wo es eben darum geht, HTML mit RDFA, mit einer RDF-ähnlichen Struktur auszuzeichnen. Das heißt, das Ganze ist wesentlich semantischer, es ist skalierbarer, man hat alle Vorteile, die man von RDF hat, und kann die in HTML abbilden. Das heißt, man nimmt praktisch die Microformats-Idee und spinnt das Ganze noch weiter. Also ich würde da auch prinzipiell überhaupt keinen Unterschied machen, ob das jetzt Microformats sind oder RDFA, weil prinzipiell die Idee hinter beidem die gleiche ist. Es gibt jetzt eben die verschiedensten Semantik-HTML-Standards, die, denke ich, in nächster Zeit kommen werden und man lernt aus den Fehlern. RDFA arbeitet mit Namespaces, arbeitet mit anderen Attributen, die völlig losgelöst von den Stylesheet-Geschichten sind. Von daher ist es definitiv der ideale Anfang.
Das HTML-Parse-Problem bleibt natürlich.
Das bleibt natürlich bestehen, keine Frage. Aber das ist auch eher ein Problem der ganzen Browser, die eben Kraut und Rüben HTML zulassen.
Ja, aber das werden wir ja nicht wegkriegen.
Aber das ist eine schöne Überleitung zu unserem letzten Kapitel der heutigen Sendung, nämlich so die Zukunft von Mikroformaten. Wie würdest du das dann bewerten jetzt im Vergleich zu RDFA? Kann man jetzt irgendwie sagen, wird es irgendwie was komplett parallel Existierendes geben? Kann man das eigentlich beides gleichzeitig verwenden? Nicht wirklich, ne?
Also du kannst es problemlos gleichzeitig benutzen. Also ich habe auch einen Blogpost darüber geschrieben, wo ich anhand der Edge-Card und anhand der des Edge-Kalenders gezeigt habe, dass du auch beide Auszeichnungen verwenden kannst. Also ich habe die RDF-Form der V-Card mit der H-Card kombiniert. Also es ist problemlos möglich. Ist natürlich ein gewisser Mehraufwand. Ich denke, dass die Microformats sich schon noch eine Zeit lang halten werden, weil RDFA schon eine gewisse Komplexität hat. Also eben, du hast so Geschichten angesprochen wie Ontologien und es gibt dieses Konzept auf dem Subjekt, Prädikat, Objekt. Also die Logik ist wesentlich höher wie jetzt bei den Microformats.
Ist halt was akademischer sozusagen.
Genau. Das heißt, es wird, denke ich, eine gewisse Übergangsphase geben. Und der nächste, also der Ja, wie soll ich sagen? Also es ist auch kein Problem, die parallel zu nutzen, weil ich glaube, du hast da auch relativ früh über dieses Griddle-Format geblockt. Mhm. Also praktisch eine Methode aus jeglichen Semantiken einen einheitlichen Standard zu bauen, und zwar in aller Regel RDF, weil eben das zumindest als Zukunft angesehen wird. Von daher sind die Formate eigentlich auch zukunftssicher, weil ich sie in Echtzeit in andere Formate wandeln kann. Und noch abschließend ein Punkt. Also es würde mich freuen, wenn die Communities sich eben absprechen würden, weil mir gefällt der Release-Zyklus von den Microformats sehr gut, weil sich, wie du auch schon erwähnt hast, die Microformats an bestehenden Standards anlehnen. Das heißt, es wird nicht einfach irgendein neuer Standard gebaut, den man sich halt so vorstellt, sondern es wird halt erst geguckt, was gibt's im Netz, was Ähnliches macht. Wenn es mehrere Sachen gibt, werden die eben aufgelistet und es wird der gemeinsame Nenner eben davon genommen. Und wenn eben dieser Zyklus beibehalten werden würde, um eben auch neue RDFA-Formate zu bauen. Weil RDFA ist ja jetzt auch nicht von Hause aus standardisiert. Also RDFA bietet mir auch erstmal nur die Möglichkeit, irgendwas semantisch zu machen. Wie ich die ganzen Attribute nenne und was jetzt was ist, muss ich ja auch erstmal definieren. Das läuft prinzipiell ab, wie bei der H-Card auch. Ich muss halt sagen, das heißt jetzt so und so und das heißt jetzt so und so. Und wenn sich eben da die RDFA-Community etwas an die Microformance-Community anlehnen würde und das so ein langsamer, schleichender Übergang werden würde, würde ich mich sehr freuen.
Wird sie sich eher an die FOV-Community anlehnen, weil das ja eh schon RDF ist?
FOV gefällt mir prinzipiell leider überhaupt nicht, weil die FOV-Benennungen sowas von Kraut und Rüben sind, mal mit Unterstrich, mal Camel Case. Also ich finde, FOV ist kein schöner, wohldefinierter Standard.
Leider. Ja, es fehlen auch eigentlich genau dieselben Felder dann, die ich eigentlich eben schon angemeckert habe. Ne? Interessen und so weiter. Das heißt, man kann dann auch wirklich nur so die Basisinformationen, oder man kann, glaube ich, nicht mal eine Adresse, da muss ja wieder einen anderen Namespace nehmen und so weiter. Dann wird es halt wieder schwierig, das alles zu parsen und zu verstehen.
Genau. Was ich nochmal einen sehr schönen Punkt fand, den du gerade gesagt hast, und da erinnere ich mich gerade an einen Vortrag, den ich mal gehalten habe, und zwar mal an der Humboldt-Universität in Berlin von so einem Haufen Universitäts-RDF-Anhängern einen Vortrag über Microformance gehalten. Quasi rein in die Höhle des Löwen. Die aber auch danach, als mir gekommen sind, gesagt haben, ja, ist schön, was ihr macht, weil wisst ihr was, da benutzen wir einfach alles, um da raus wieder schönes RDFA zu basteln. Ne? Also einfach diese Geschichte, dass man das ja auch weiterverwerten kann, wieder transformieren kann in schönere, noch tollere, besser passbare, saubere, tolle XML, irgendwas Dateien.
Hauptsache, wir haben genügend Standards.
Ja, und nein, also der Punkt ist eben der, also der Riesenknackpunkt an dem semantischen Web, weswegen es auch wahnsinnig schwer wird, das überhaupt durchzusetzen, ist, man hat keine Anwendungsfälle. Es verwendet kein Mensch, weil es einfach zu komplex ist. Und eben diese Lowercase-Semantiken, wie man sie auch nennt, die sind wahnsinnig verbreitet. Das heißt, ich habe einen riesen Spielplatz an Semantiken, die ich verwenden kann. Und das ist der ideale Weg für Semantik-Web-Entwickler, sich auszutoben, weil man hat eben kein Henne-Ei-Problem mehr. Man kann auf relativ einfache Weise ein RDF draus machen und kann in Echtzeit seine Netze aufspinnen und was weiß ich noch alles, was auch nochmal einen Mehrwert für die Microformats bietet.
Absolut.
Ja, also wie ich ja schon sagte, man hatte einfach das Problem beim Semantic Web, dass man eigentlich zu viel erstmal eintragen muss, während man eben bei Microforms natürlich hingeht und einfach das nimmt, was eh schon auf der Seite steht und das halt noch markiert, was dann sicher sinnvoller ist.
Genau, ja, da könnte man wieder sagen, Humans first, Machines second. Ne? Also Microformats hat eigentlich so ein bisschen so den Proof of Concept gebracht, dass es einfach, wenn man das so einfach macht und auch einfach das in die Autoren-Tools ganz einfach integrieren kann, dass es einfach wesentlich erfolgreicher ist und einfach wesentlich mehr kleine Semantik schon mal da ist, mit der man dann was machen kann.
Genau.
Ja, schön. Das heißt, müssen wir eigentlich gar nicht großartig schwarz malen, weil A, es macht sowieso nicht großartig mehr Arbeit, Microformats einzusetzen, deshalb sollte das weiterhin jeder Webentwickler, der gerade die Schulbank drückt, lernen und sich disziplinieren, auch das einzubauen.
Genau, wir hatten ja auch mal so ein Projekt bei Data Portability, bevor so dieser Schnitt war mit dem neuen Governance Model, das hieß ja Red Like Me, wo es halt darum ging, Social Networks und ähnlichen Services halt nahezulegen, zumindest Rail gleich Me zu unterstützen. Und das war so ein Plan, da jeden Monat mal ein neues Projekt dieser Art aufzuziehen. Müssen wir wahrscheinlich mal wieder machen.
Ich glaube, woran es noch so ein bisschen hapert, der zweite Punkt ist noch so, dass es noch mehr Autorensysteme gibt. Ich meine, bei WordPress ist es jetzt schon zum Teil drin. Es gibt ja auch noch dieses Structure Blogging Projekt, wo ich auch gar nicht weiß, was daraus mir jemals geworden ist. Ja. Das war ja mal. Weißt du da was zu?
Ja, also das wurde wohl finanziert. Also das hat irgendeine Firma hat eben gesagt, sie findet das eine tolle Idee. Sie ziehen eben das Projekt auf und die Firma gibt's leider nicht mehr. Und ach, PubSub. Deswegen.
Hä? PubSub.
War das?
PubSub. Ja, die haben es ganz am Anfang mal ins Leben gerufen.
Ah, okay. Und das ist eben deswegen wohl nicht mehr weitergemacht worden, weil wohl kein Geld mehr da war, keine Ahnung, und seitdem macht niemand mehr was dran. Das ist jetzt auch schon fast 2 Jahre her, oder?
Ja, das war einfach ganz praktisch, da konnte man einfach dann, das war ein Plugin für WordPress und dann bin ich auch für MovableType und man konnte dann einfach sagen, ich will jetzt ein Review posten und da hat man halt so ein paar Felder, die man vorausfüllen könnte, die halt dann automatisch wieder in Microformats überführt worden sind.
Genau. Also bei der ganzen Microformance-Geschichte geht es eben nicht darum, dass der Nutzer was wissen muss darüber. Es gibt genug Tools, um ihm eben diese Barriere zu nehmen, indem man ihm einfach sagt, hier leg ein Event an und ihm die Formularfelder schon gibt, dass er eben nur Formularfelder ausfüllen muss und so weiter.
Wenn die Klassen stimmen, ne?
Ja, dass die ganzen Microformats eigentlich völlig im Verborgenen, eben Ubiquity, laufen können, ohne dass da eigentlich irgendein Nutzer was davon mitbekommen muss.
Ja, was man uns auch nochmal sagen kann, was mir auch mal auf den Keks geht, damit gehe ich zwar gerade wieder einen Schritt zurück. Nee, auch oft wie gesagt, nee, also Microformats werden wir auf keinen Fall unterstützen, weil da können die Leute ja alle unseren Content klauen. Und dazu muss man einfach mal sagen, Leute, Screenscraping wird sowieso gemacht.
Ne? Ja, das war doch immer
mit
der.
Oder ohne Microformats geschieht, ist Schnuppe.
Ja, ja? Also ich meine, dieses Argument kommt doch bei jedem neuen Ding irgendwie auf. Ich meine, also genau bei genereller Data Portability hier, wie kann ich hier mein Freundesnetzwerk exportieren, welcher Art auch immer, kommt es ja auch wieder auf. Da ist immer die Angst, dass oben meine ganzen User abwandern. Dafür kommen natürlich auch Leute wieder.
Deswegen sollten wir auch mal, wie Sebastian schön heute darüber gebloggt hat, auch mal in einem zukünftigen Blogbeitrag darauf eingehen, dass es eigentlich auch sehr schöne Geschäftsmodelle für diese ganzen offenen Standards und offenen Web-Geschichten gibt, dass man auch mit sich öffnen Geld verdienen kann. Also das eine muss nicht gleich heißen, dass man, jetzt klaut jeder von mir, sondern es gibt auch genug Vorteile, die man sich verschaffen kann.
Zeig nicht das Internet selbst, das Öffnen gut ist.
Genau.
Ist das nicht ein schönes Schlusswort, so nach 90 Minuten?
So. So lange sind wir schon?
Ja.
Brutal
wieder überzogen. Wetten, das kommt heute leider später.
Wollen wir eigentlich 10 Minuten nur machen, aber Wieder nicht funktioniert.
Ja gut, aber ich glaube, ich würde sagen, wir haben echt einen ganz schönen Überblick gegeben. Was ist es? Wo stehen wir? Was sind die Kreditpunkte? Was denken wir, wo wir jetzt so ungefähr hingehen? Ich habe auch noch, warte mal ganz kurz, bevor wir jetzt irgendwie immer um Feedback battlen und dann erwähnen wir die Frage nicht. Ich hätte noch eine Frage per Twitter, Direct Message von Alex Kort bekommen. Der hat gefragt, gibt es einen Ausbautrend? Was ist die Vision? Was ist das Ziel von Microformance? Wie geht's weiter?
Ja, naja, also generell das Ziel ist halt eben Daten strukturiert und lesbar zu machen. Das große Ziel, also ich persönlich bin auch, trotz dass ich großer Microformance-Fan bin, der Meinung, dass sie irgendwann abgelöst werden müssen, weil sie einfach durch ihr simples Format eben genug Probleme aufweisen.
Aber sie haben den Weg bereitet.
Genau, sie haben definitiv den Weg bereitet. Sie sind definitiv einen Schritt in die richtige Richtung, also Daten strukturierter und semantischer zu machen. Und bieten jetzt gerade für kleine Probleme genau die richtige Lösung.
Schön.
Ja, ich überlege mir gerade ein neues Schlusswort.
Ja, in dem Sinne. Nochmal ganz kurz, vielleicht am Ende nochmal gesagt, nächste Woche sprechen wir mit Dirk Olberts über Distributed Social Networking. Wir werden dazu natürlich, ich glaube, es gibt schon eine Seite dazu im Wiki, bloß wir haben sie noch nicht in der Sidebar verlinkt. Da werden wir die Sendung wieder vorbereiten. Ihr könnt natürlich gerne dort mitmachen, Fragen stellen, Anregungen und so weiter, Links da reinhacken. Nochmal kurz zum Feedback. Erstmal vielen Dank. Carsten hat schon gesagt, war eine lange, aber bisher die beste Sendung. Das erste Feedback quasi direkt in der Sendung bekommen. Super. Ziel erreicht. Sonst Open Web Podcast, ein Wort, @googlemail.com. Ihr könnt, wenn wir es veröffentlicht haben, wieder kommentieren. Ihr könnt über Twitter, über Identica, über Friendfeed, ihr könnt es eigentlich auf allen Kanälen krachen lassen, wie ihr möchtet. Wir werden das finden und uns sagen, wie, ob ihr es gut fandet oder nicht. Und bitte, wenn jemand Lust hat, uns einen Audiokommentar zu hinterlassen, möge er doch die Möglichkeit nutzen und mal kurz auf der Skype-Airbox anrufen. Jetzt muss man nur den großen, dicken, blauen Button in der Sidebar auf openweb-podcast.de klicken. Und ansonsten, worüber wir uns auch freuen würden, ist, wenn vielleicht der eine oder andere mal drüber bloggen möchte und direkt, das ist wichtig in der ganzen Aktion, sonst funktioniert es nicht, auf dem Blogartikel verlinkt, den es in mix.de zu diesem Podcast gibt, damit es eventuell auch auf River ein bisschen nach oben gespült wird und der ein oder andere, der noch nichts davon gehört hat, darüber informiert wird.
Genau, und twittert drüber und was auch alles immer.
Ja, genau.
Spread the word.
Ruft eure Freunde an, klopft bei den Nachbarn.
Das hatten wir schon.
Ja. Jetzt aber genug mit der Heuchelei.
Genau, davon sind die gerade jetzt wieder weg.
Ja, und ich glaube, wir haben auch einen Rekord gebrochen an Ustream-Zuhörern. Vielen Dank an die 14 bis 18 Zuhörer.
Wir waren mal 20 zwischendrin.
Oh, wir waren sogar 20 zwischendrin, die jetzt hier anderthalb Stunden mit uns mitgemacht haben und sich das angetan haben.
Genau, da gibt es auch einen Link auf der Webseite openweb-podcast.de. Gibt es auch einen Link zum Video jeden Donnerstag, so zwischen, ab so 7:30 fangen wir an.
Und wenn ihr auch ganz neue Themen vorschlagen wollt, also nicht nur, wenn wir Themen haben, irgendwelche Inhalte dazu vorschlagen, sondern auch, wenn ihr eigene Themen habt, sind wir natürlich auch für alles offen.
Genau.
Ja. In dem Sinne, auf Wiedersehen, tschüss.
Auf Wiederschauen.
Tschüss.